So. Liebes strunzdummes Fußvolk, lieber Pöbel, liebe Meute, liebe anonyme Masse und Klasse. Und ja, ihr seid meine Klasse, aber eine Klasse, die mir manchmal die Schweißperlen auf die Stirn treibt. Liebe Leute, ich begrüße euch zu Tischlein deck dich Nummer 145. Ich bin noch nicht ganz bei der Sache, ich muss mich erstmal sammeln und ankommen. Hier bin gerade erst heimgekommen von der Arbeit, aber gerade deshalb wollte ich jetzt lospodcasten, um die Eindrücke von der Arbeit wirklich hier zu verarbeiten. Die Arbeit hört für mich nie auf, sondern... Lieber Pöbel, selbst wenn ihr so verblödet seid, seid ihr ja wohl doch in der Lage zu erkennen, was ein guter Podcast ist. Also setzt euch einfach auf eure Plätze und haltet jetzt die Klappe. Ja? Jetzt rede ich. Ich lasse mir hier nicht reinfunken von euch niederem Fußvolk. Und ja, ich möchte mir einfach selber auf die Schulter klopfen. Selbst Lob ist hier unumgänglich an dieser Stelle. Denn ich stehe hier und podcaste schon wieder am 9. November 2022. Und dies ist der Tag, an dem ich letztes Jahr die Folge Nummer 45 aufnahm nach einer zweimonatigen Pause und dann ganz klar den Podcast fortsetzte, so furios und glorreich dann vor allem seit März, seit meiner Rückkehr auf deutschen Boden, deutsche Erde, und die hat mich auch so befruchtet und hat mich so fruchtbar gemacht, dass ich jetzt seit März die ganzen Folgen seit Nummer 64 aufgenommen habe. Also ja, allein schon 80 dieser 100 Folgen sind in den letzten 7 Monaten entstanden. 7 oder 8. Aber wie auch immer, das ist doch noch nichts. Das ist ja erst der Anfang, liebe Leute, das sage ich euch ganz klar. Die nächste Iterationsstufe des Podcasts ist angedacht für nächstes Jahr. Und da wird der Podcast dann nochmal deutlich verbessert und neu emporsteigen, wie ein Phönix, und dann sehen, was wir davor in Asche legen müssen. Und so kündige ich euch das an. Und will ich hier aber erst nochmal alles kurz und klein schlagen und keinen Zweifel lassen, dass ich den Imperialismus in Stücke hauen will und da einen Furz drauf gebe, was das Volk dazu sagt, ob die Volksmassen hinter mir stehen oder nicht. Ja, liebe Leute, ich hau einfach drauf und es ist mir so egal, ob ihr da noch kurz eine Zwischenbemerkung machen wollt. Ja, da hättet ihr früher mal lieber eingreifen sollen, früher euch mal zur DKP etwa bekennen, als Kommunist einordnen an die richtige Stelle. Aber jetzt sind wir an dieser Position, die revolutionäre Situation ist, glaube ich, bald erreicht. Es handelt sich nur noch um Monate. Ich spüre die Stimmung im Volk, ja. Ich spüre, wie sich die Unzufriedenheit so aufstaut und alles sich ansammelt. Aber wir wissen, das Volk wird nicht von sich selbst aus zu irgendeiner Handlung, gar zu einer revolutionären fähig sein. Da müssen wir also ja einfach handeln und einfach sagen, jo, wir wissen ja, wie schlimm es steht oder wie schlimm es auch nicht steht. Ne? Das ist das Wesen des Kapitalismus. Die Unterdrückung ist einkodiert ins System und es bringt nichts, sich dazu rüber zu beklagen. Das ist ja lächerlich. Das ist ja wie, wenn man sich klagen würde, das Wasser ist nass. Der Regen, der macht mich nass. Ja, gut. Also gut. Und deshalb rücken wir da an mit unseren kommunistischen Ideen und auch mit unseren materiellen Waffen. Denn wie Marx sagt, die Waffe der Kritik kann nicht die Kritik der Waffen ersetzen. Er rief da also auch immer zur Gewalt auf, und das ist ganz klar, geht aus seinen Schriften hervor. Ganz klar, dass er sich in diese Klassenkämpfe stellte damals gegen 1850. als er dann auch emigrieren musste aus Deutschland nach London, wo er den Rest seines Lebens verbrachte, wegen der Zensur und der Willkürherrschaft der Preußen und der sonstigen Könige, musste er dann seine Zeitung einstellen und sagte dann, naja, also wir werden keine Entschuldigung vorbringen, wenn wir an der Reihe sind für unseren Terror. Wir werden auch Terror machen, wir Roten, sagte er da sinngemäß. Und wir werden aber nicht so lächerlich wie die kaiserliche Bürokratie hier vorgehen und fadenscheinigste Anschuldigungen gegen seine neue Rheinische Zeitung erfinden. Nun gut. Und das lese ich hier nur kurz vor, um es ganz klar zu machen und dann noch was anderes von Lenin zu zitieren. Ich will einfach heute blutig einsteigen, sagen, dass ich alles kurz und klein, also diesen Imperialismus kurz und klein hauen will und dazu auch die Kraft habe und ihr könnt mich nicht aufhalten. Also das wollte ich euch hier nur kurz mitgeben. Ja, falls ihr damit ein Problem habt oder Angst davor habt, was dann wird, ja, sage ich es euch einfach ins Gesicht. Es gibt nichts, was mich noch stoppen kann und ich wähne diese Klasse hinter mir, die Klasse, die wirklich hinter mir steht, nicht die Masse, aber eine Klasse an überzeugten Kommunisten wähne ich hinter mir und die wird mich unterstützen bei meinem Grapschen nach der Macht und meiner Einführung als Diktator. Und ja, jetzt wirklich Diktator, nicht mehr nur Kommentator der Revolution, wie ich damals noch zurückruderte in den 130ern. Nee, ich glaube, heute können wir es aussprechen. Heute bin ich stolz auf mich. 100 Folgen in 100 Tagen, am 9. November. Also es ist schon die 101. Und ich bin so produktiv und so produktiv muss ich also auch zum Wohl des ganzen Landes sein, des Volkes. Und im langfristigen Sinne meine ich nicht, dass das Volk gleich nach einem Jahr einsehen würde, dass diese Herrschaft es so befreit und so glücklich macht. Nein. Aber langfristig, also in diesem Sinne des Volkes, dass es dann, wie die Russen heute eben auf Stalin zurückschauen können und sehen können, wow, der wirklich sich in den Dienst des Volkes gestellt. Aber manchmal ist es schwer, das zu begreifen, während man noch in diese ganz harten Klassenkämpfe der Gegenwart verstrickt ist. Nun, jetzt, liebe Leute, Zitat von Marx. Wozu also eure heuchlerischen, nach einem unmöglichen Vorwand haschenden Phrasen? Wir sind rücksichtslos. Wir verlangen keine Rücksicht von euch. Wenn die Reihe an uns kommt, werden wir den Terrorismus nicht beschönigen. Aber die royalistischen Terroristen, die Terroristen von Gottes und Rechts Gnaden, in der Praxis sind sie brutal, verächtlich, gemein, in der Theorie feig, versteckt, doppelzüngig, in beiden Beziehungen ehrlos. Zitat Ende, ja. Und Engels hat da auch irgendwie mitgekämpft an der Front damals bei dieser bürgerlichen Revolution, 48, 49, reiste er dahin. Und ja, das sind dann halt nochmal ganz andere Sachen. Auch wenn da jetzt nicht solche horrenden Gefallenenzahlen wahrscheinlich zu verbuchen waren, wie jetzt heute etwa in der Ukraine oder bei so einem modernen Krieg. Aber trotzdem, ja, irgendwie ist ja trotzdem so, also, dass da mit Waffen gekämpft wird und dass da auch die Möglichkeit des Todes im Raum steht und dass da Engels einfach ganz klar so ist und sagt, ja, dafür kämpfe ich. Und selbst wenn es noch nicht mal eine sozialistische Republik ist, weil jetzt ist erstmal noch der Übergang zu machen in der damaligen historischen Epoche, der Übergang vom Royalismus, vom Königtum zum bürgerlichen Republik. Und dann zum Sozialismus, aber ja, wie auch immer. Also Engels stellte sich in diese Kämpfe und das ist ja noch was ganz anderes als heute, aber trotzdem ist es irgendwie das Gleiche, von dem wir überzeugt sind, wo wir sagen können, wir als Kommunisten reihen uns da ein. Und wir müssen aber schon ganz klar überlegen, wie ist das mit der Gewalt? Es gibt heute nicht mehr in diesem Sinne die Barrikadenkämpfe, aber das heißt nicht, dass wir generell auf die Gewalt verzichten könnten oder das Ganze aus unserem geistigen Horizont streichen könnten. Denn dieser Staat ist ja umso gewalttätiger, weil es diese Barrikaden nicht mehr gibt. Gibt es ja dieses Verteidigungsministerium und die Panzerarmeen und was auch immer, für Artillerie. Und ja, gut, also da muss man also genau nachdenken und sich mit so einer Terrormaschinerie anzulegen. Das ist natürlich gefährlich und deshalb also gut planen. Und ja, aber weiter hier noch von Marx, weiteres Zitat. Gesetzt, heißt es in der Nummer der Neuen Rheinischen Zeitung vom 7. November, gesetzt, die Kontrerevolution lebte in ganz Europa durch die Waffen. Sie würde in ganz Europa sterben durch das Geld. Das Fatum, das den Sieg kassieren würde, wäre der europäische Bankerott, der Staatsbankerott. An den ökonomischen Pointen brechen die Spitzen der Bajonette wie mürber Zunder. Aber die Entwicklung wartet den Verfalltag jener Wechsel nicht ab, die die europäischen Staaten auf die neue europäische Gesellschaft gezogen haben. In Paris wird der vernichtende Gegenschlag der Junirevolution geschlagen werden. Mit dem Siege der Roten Republik zu Paris werden die Armeen aus dem Innern der Länder an und über die Grenzen ausgespien werden und die wirkliche Macht der ringenden Parteien wird sich rein herausstellen. Dann werden wir uns erinnern an den Juni, an den Oktober und auch wir werden rufen: Vae victis, wehe den Besiegten! Die resultatlosen Metzeleien seit den Juni- und Oktobertagen, das langweilige Opferfest seit Februar und März, der Kannibalismus der Kontrarevolution selbst wird die Völker überzeugen, dass es nur ein Mittel gibt, die mörderischen Todeswehen der alten Gesellschaft, die blutigen Geburtswehen der neuen Gesellschaft abzukürzen, zu vereinfachen, zu konzentrieren. Nur ein Mittel, den revolutionären Terrorismus. Gut, soweit von Marx jetzt. Und dann jetzt zu Lenin. Ja, also es geht nicht um die Frage guter oder böser Terrorismus. Guter Terrorismus ist derjenige, der uns an die Macht bringt. Derjenige, der gewinnt, hat recht. Das Kampf für Sittlichkeit ist, man gewinnt, sagt Hax. Und das müssen wir einfach machen. Und das ja, ist das grundlegende Moralische zu tun. Aber wir müssen halt dabei klug vorgehen. Und ja, das ist alles, was ich sagen will. Und Lenin sagte also, als sein Bruder hingerichtet wurde durch den Zaren irgendwann um 1878 herum, diese reine Gewaltherrschaft, sagte Lenin also, naja, liebe Mutter, wir werden andere Wege finden, Gerechtigkeit zu machen. Dieses Zitat habe ich jetzt nicht wörtlich vorliegen und ist auch egal, ob es vielleicht nur ein Mythos ist, aber nein, habe ich so gelesen, aber wie auch immer, egal, mir reicht das jedenfalls, um das genau auch so hier zu sagen, ja, das war es nämlich, was ich gestern mir in die Hand schwor. Gestern möchte ich da nur kurz erwähnen. Da muss ich dann doch kurz ins subjektive, biografische Fach wechseln. Machte ich also einen Privatpodcast gestern Abend, weil ich so nervös war, Angst hatte vor der Arbeit. Und die letzte Folge war ja doch exzellent, war ja doch enorm wichtig, das mit der Arbeit, was ich da vorlas. Also nicht diese Zeit in der Lohnarbeit beim wirklichen Arbeiten ist die eigentliche Beschädigung an mir und meinem Sein, die das Kapitalsystem mir antut. Aber es ist im integraler Bestandteil natürlich dieser ganzen Lebensweise, die einem aufgezwungen wird durch das bürgerliche System, eine ganze Welt von Begriffen und von Verhaltensweisen. Da hole ich mir das Mal und Grundbuch wieder her. Ja. Und gestern aber so ängstlich, weil heute stand ein Besuch an beim Kunden. Und dieser Kunde kann ich hier dann doch erwähnen, deklassifizieren, declassify, dass es Porsche ist. Also es handelt sich um Porsche, diese wahnsinnig attraktive Automarke, die 20% Gewinn im Jahr macht. Und dann regt sich mein Chef auf, oder ich auch, weil sie uns nicht mehr Arbeit zuteilen wollen und sagen, für nächstes Jahr, gut, wir haben noch kein Budget, wir wissen nicht. Also was ist das bitte für ein Laden? Ja, da sagen sie uns, naja, jetzt kommt mal her, um die Arbeit für nächstes Jahr zu planen. Und dann haben wir so und so viele Tasks und ja, alles ist voll. Wir wollen wirklich, dass ihr arbeitet. Und dann sagen sie uns, ja, aber Budget, wir wissen nicht, was haben wir eigentlich an Budget. Und überhaupt, wenn überhaupt, dann kriegen wir das im Januar mit, was uns die Vorgesetzten hier zuteilen. Und das gilt dann auch nur für ein Quartal. Und wir können nicht sagen, wie viel wir euch jetzt brauchen über das nächste Jahr. Und gut, es ist so lächerlich, diese Firma, die auch nochmal so viel mehr Gewinn macht als sonstige Auto- oder Luxusfirmen. 20% etwa ist mein Kenntnisstand. Aber naja, und es ist aber so, habe ich dann gedacht, dass man geknechtet ist. Auch alle diese Arbeiter bei der Porsche natürlich, auch die Führungskräfte, selbst die Vorstände, sind alle Teil dieses Frameworks, dieses grundlegend Neoliberalen. Und der Neoliberalismus ist eben so, dass er in Turnschuhen den Manager da ganz agil macht und dieser Manager, der will einfach nur agil da seine Projekte voranbringen und sagen, jawohl, so, so, und dann auch noch Budget einsparen, klar, nicht zu viel ausgeben. Dann kriegt er ja wieder persönlichen Bonus, wenn er noch so viel einspart wahrscheinlich. Naja, und es gibt aber einige dieser Manager, sehr wenige, die begabt sind und die auch eine Ahnung haben dann vom Technischen. Andere aber lassen sich dann unterbuttern und das ist dann die Problematik. Die sind ja auch grundlegend menschlich, nur so wie ich halt schüchtern und so weiter und können sich da nicht durchsetzen und können nicht scheinbar nicht irgendwie auf den Tisch schauen und sagen, wir brauchen jetzt mehr Budget für unser Projekt, weil ja, es ist nun mal gefordert, ist die Forderung des Fachbereichs, der Produktion oder was auch immer. In der Produktion setzen wir an, ja. Nicht direkt da, wo es wirklich kritisch wird und das Band stillsteht. Aber fast in der kritischen Phase sind wir also unser Programm. Also wir sind eine kleine Dienstleistungsfirma für Porsche und ja, das sage ich hier einfach. Ich weiß nicht, ob ich da Vertraulichkeiten ausplaudere. Oh mein Gott. Aber ich kann ja wohl sagen, wo wir heute waren, ja, in Zuffenhausen beim Werk. Und vor 2 Jahren waren wir schon mal da und da haben wir auch in die Fabrik reingeschaut. Das ist schon sehr interessant, wie so ein Auto produziert wird. Und am Anfang ist nur der Rohbau und die ganzen Roboterarme, die da reingreifen und so. Aber heute, jetzt war es nur eine Besprechung dann, diese Planung der Aufgaben, ja, und am Ende kommt dann raus, ja, so ein Entwickler bräuchten wir oder haben wir halt Budget für einen Entwickler und ja, das ist jetzt blöd. Weil, mein Gott, weil dieser neue Mitarbeiter auch angefangen hat, von dem ich schon erzählte und er ist sehr kompetent, ich habe ihn erst einen Tag kennengelernt, aber er hat schon so viel da gemacht in meiner Abwesenheit, als ich krank war und Wahnsinn, also ja, das wäre einfach perfekt, zu zweit daran zu arbeiten, aber jetzt sagt uns Porsche, ja, es ist so dumm. Nicht mal nur mit den Tonschulen schon, genau. Die Manager sind also so und die wenigsten sind aber begabt, die meisten sind auch einfach nur strunzdumm und ja, werden dann wiederum ausmanövriert von den Begabteren. Und so stelle ich es mir vor und es ist ein System, das alle Mitarbeiter unterjocht, aber manche mehr, manche weniger. Ja, diejenigen, die so agil sein können, die haben es halt raus und ich weiß nicht, also was soll man dazu noch sagen? Also, was aber viel wichtiger noch ist, ist jetzt diese Frage mit dem Faschismus. Porsche und Faschismus, da gibt es sicher auch Verbindungen, aber ist mir egal, wollte ich dann auch gar nicht weiter nachforschen, weil ich ja schon mal das mit Daimler und so weiter, was ja auch mit meiner Biografie zu tun hat, aufgearbeitet hatte, das Nazi-Kapital, das gewaschen wurde und illegal bilanziert durch frisierte Bilanzen dann wiederum repatriiert wurde nach Deutschland. Gut, das ist die Geschichte von Daimler, darauf beruht unsere Industrie hier im Schwammländle und ja, es ist gar nicht so klar, aber generell habe ich mir gestern dann in dieser Aufnahme diese Frage gestellt, wie ist das genau? Man weiß es nicht genau, wo ist diese Verbindung von Faschismus und Kapital? Aber das Kapital ist eben so, es gibt sich da halt rein, wie Marx schreibt, es gibt sich halt gerade auf die Industrie, die am meisten Profit abwirft, oder egal ob Industrie, ob Finanzspekulation oder Grund- und Bodenerwerb, ah ja, dazu kommen wir auch gleich. Ja, alles ist egal, sagt Marx. Es geht nur darum, was für eine Rendite kommt daraus. Und das Kapital, das ist so, das gibt sich dann da hinein. Und das fand ich so eine schöne Wendung. Wie so ein Fluss, der sich ins Flussbett gibt. Oder ja, irgend so was Liquides, ne? Was Flüssiges, was sich irgendwo reingibt und sagt, hier oder da biege ich ab und werf mich da rein. Ich werf mich hier drauf, weil hier ist es am bequemsten. Ja, so ist das Kapital. Und das lässt uns vielleicht auch ganz gut verstehen, wie das dann mit dem Faschismus zusammenarbeitet. In Zeiten, wo es härter wird, wo die Zukunft düsterer aussieht, dann wie in den 1930er Jahren. Und dann sagt sich das Kapital, ja, was sollen wir machen mit dem Hitler? Der ist ein bisschen unberechenbar, seine Ideen, naja, die sind auch komisch. Und, aber ja, vielleicht garantiert er uns doch noch diese Stabilität und er wird es schon verteidigen. Rüstet Deutschland hoch und den Volksmassen, den gibt er, diesen Chauvinismus, Antisemitismus. Und dadurch hält er diese Volksmassen da ja, in ihrem geistigen Joch und Dunkelkämmerchen so wie auch heute wir im Dunkelkämmerchen leben, wir verblödeten Volksmassen, aber auf andere Weise, nicht mehr in diesem faschistischen Ideengebilde, aber eben im Liberalen, das genauso versumpft und verdummt ist. Und gut, ja, und ich will einfach nur ausdrücken, dass ich nicht weiß, wo ist genau dieser Link zwischen Faschismus und Kapitalismus, aber irgendwie ist für mich doch ganz klar, dass da ein ganz krasser, ganz harter Link ist, der ist wirklich aus Eisen geschmiedet und der ist wirklich so hart. Und wow, also das ist wirklich ein Kettenglied, das hält diese beiden Geschwister zusammen. Konservatismus und Faschismus, sagte ich schon, ja, aber auch der Kapitalismus, der, ja, das ist gut. Und ich wollte das nur ausdrücken, weil man weiß es nicht. Und wie ich mal in einem Text schrieb, da ging es um die Klimaaktivisten, aber diese Texte halte ich alle zurück, weil ich will die Aktivisten nicht vor den Kopf stoßen. Aber da schrieb ich so, ja, für die, und jetzt erkannte ich eben, dass es auch für mich so ist, für die, da ist es wohl so, dass sie ein diffuses Unwohlbewusstsein haben über diese Gesellschaft, in der sie leben und sich so denken, also an der Basis der Gesellschaft, da gärt's. Die industriellen Erzeugungen, die großen Maschinen und Fabriken, irgendwie gärt's da und irgendwie weiß man auch, dieser Faschismus, das ist auch die Basis der Gesellschaft, zumindest hier in Deutschland, worauf unsere Historie beruht und irgendwie weiß man auch die Verbandlung vom Großkapital und den Nazis, also ja, das ist diese Basis der Gesellschaft und da gärt's irgendwie, da ist irgendwie ein Gärprozess in Gang gesetzt und da steigen miefige Dämpfe auf, wie wenn so ein Apfel verfault. Und so schrieb ich da, und ja, das hat was Unangenehmes für die Klimaaktivisten und deshalb, so kommt dann meine psychoanalytische Deutung, ja, das ist ernst gemeint, das ist, ich will mich nicht über die lustig machen, wie gesagt, deshalb meinte ich ja auch, ich halte den Text zurück, ich, ja, wir haben genug andere Sachen, aber da schrieb ich das nur so irgendwie, naja, also, ja, dann sagt man halt, gut, da gärt's und nimmt das so im übertragenen Sinne und sagt dann, wir müssen uns jetzt um die Klimagase kümmern, um die Atmosphäre und so weiter. Und ja, natürlich mache ich mich darüber ein bisschen lustig, in dem Sinne, dass ich eben dieses Problem nicht so priorisieren würde, sondern sagen würde, dass mit dem Faschismus, das ist ja das eigentliche Problem und deshalb meine psychoanalytische Deutung, solange die Basis der Gesellschaft so ist und wir in der Lohnarbeit so zerstückelt sind, so gezwungen sind, wobei dieser Zwang an sich ja nichts Schlechtes ist, das muss eben dann so sein bei so großen Industrien und Produkten wie Autos, die da hergestellt werden mit hunderttausenden Teilen, dann muss es wirklich auch Zwang geben, aber ja, dass wir so auf den Profitzwang getrimmt sind und in Konkurrenz geworfen und wer darf zu Porsche, der Porsche-Mitarbeiter wird, der fühlt sich da doch eben schon drin und einfach drin bei den Gewinnertypen, selbst wenn er da nur Sekretärin ist oder Empfangsdame, naja, die will ich ja hier nicht angreifen, sondern die waren sehr nett und ich habe nur vergessen, der Empfangsdame meinen Besucherausweis zurückzugeben. Und dieses Personal ist wirklich sehr, sehr entgegenkommend dort. Die wirklichen Proletarier da auf den vorderen Plätzen, die nicht so in den Führungsetagen sind. Nun ja, die sind so grundsympathisch und liebe Grüße hier an alle und es muss aber darum gehen, das Proletariat nicht mehr so zu spalten in Porsche und andere, wobei wir da im Sozialismus dann schauen können, wie wir es machen. Da kann es dann ja auch eine Art Stolz geben, sich mit seiner Firma zu identifizieren, aber es gibt für jeden dann erstmal die Möglichkeit zu arbeiten, bolschewistische Arbeitsstrukturen und ja, eine bessere Firma kann sich da vielleicht bilden durch so einen Teamgeist, Kooperationsgeist und dann ist das vielleicht eine Firma, die arbeitet einfach aus dieser Lust, zu zeigen, dass sie die Besten sind und auch durch leichte monetäre Vergütung, Besserstellung als andere Firmen, wenn sie mehr leisten und mehr Output erzeugen, dann kann man das schon machen. Nicht so extrem wie heute bei Porsche, dass die was auch immer verdienen. Also gut, aber das will ich hier nochmal kurz sagen. Ich bin auch so, dass ich nicht weiß, wo dieser Link ist, aber ich bin auch so, dass ich dann sage, ich kann es nicht definieren, aber ich kann trotzdem irgendwie sagen, was mir heute angetan wird im Kapitalismus, es ist die reine Gewaltherrschaft und ich kann mich jetzt nicht dagegen wehren. Ja. Und ich will aber ganz klar sagen, wie Lenin zu seiner Mutter, ja, also ich werde andere Wege finden. Ich musste kurz eine Pause machen, hatte gerade Besuch, aber ja, also wir werden andere Wege finden, Gerechtigkeit zu machen. Wir werden einfach andere Wege finden, wie wir mit diesem System, mit den Systemzwängen umgehen. Also der Zar, dessen Tage sind gezählt und das waren sie da ja auch. Und so trage auch ich hier die Wut und den Hass auf das bürgerliche System in mir. Auch wenn es schon weiterentwickelt ist als der Zarismus, ist es in also noch entwickelterem Maße ein Unterdrückungs- und Demütigungssystem, das wir abschütteln müssen. So, soweit also zu Lenin. Also, nächster Punkt, der Faschismus ist Achtung, habe ich mir dann aufgeschrieben, notiert. Albert Camus sagt ja, der Faschismus ist Verachtung, aber ich sage eben, der Faschismus ist Achtung. Denn als ich da aufs Porsche-Gelände kam, da ist es auch so eine Achtung, die man da hat. Und die Gebäude sehen eigentlich auch nur so grau und trist aus, aber irgendwie ist alles anders. Und man denkt sich, wow, jetzt bin ich in den heiligen Hallen und überhaupt, ich muss mir sogar ein Hemd anziehen, sagte mein Chef. Was ich aber auch von mir selbst aus gemacht hätte, einfach aus dieser, ja, Bewunderung. Da will man ja auch als kleiner Proletarier doch noch ein bisschen elegant sein. Und so ist es also diese Achtung, die da ausgestrahlt wird. Und dann denkt sich, wow, so viel Kapital und überhaupt diese Firma, die beherrscht Deutschland, die beherrscht ja wirklich die Entscheidungszentren. Ne? Die Eigentümer von Porsche, die haben eben ihre Abgeordneten im Ministerium sitzen, ne? Wie es da hieß. Nicht jeder Kapitalist muss persönlich im Ministerium sitzen. Aber was die sagen, was die wollen, das hat dann doch Gewicht und genauso weltweit. Sie beherrschen einfach die Welt und schicken überall ihre Autos hin. Und sie sind noch nicht mal wie Daimler. Habe ich dann erfahren, dass sie überall ihre Fabriken haben, sondern nur in Malaysia, sagte mir der eine, und verstehe es gar nicht, wie das sonst geht, weil bei Daimler ist es wohl so, dass man dann immer unter Druck gesetzt wird von der Regierung dieser eher wenig entwickelten Länder, Entwicklungsländer, Schwellenländer, dass sie dann sagen, ja, ihr müsst hier bei uns eine Fabrik bauen und nur wenn ihr hier auch eine gewisse Stückzahl baut im Land, dann dürft ihr was verkaufen. Oder sonst halt hohe Zölle. Und ja, wahrscheinlich zahlt Porsche dann einfach die Zölle, weil das Auto sowieso schon so teuer ist. Und es juckt die Kunden einfach nicht. Und nur in Malaysia war es dann wohl ganz verboten, da sonst was zu verkaufen, wenn man nicht auch produziert. Und so legt Porsche aber Wert auf Made in Germany. Deutsch! Deutsch ist diese Qualität. So auch die Qualität meines Podcasts. Das ist ja noch nicht per se faschistisch, sag ich. Ein gutes Produkt ist ja was Schönes und auch Deutsche haben zuweilen mal gute Einfälle und bringen gute Arbeitsleistungen hervor. Aber sie werden eben seltener. Klar, in der heutigen Zeit, das, was Porsche macht und diese Autofirmen, das ist ja wirklich das reine Auspressen von diesen Erfindungen, das Auskosten dieses Vorsprungs gegenüber anderen. Dass man sagt, ja, jetzt wir müssen es einfach so machen und unsere Marktanteile verfestigen. Das ist nichts Produktives, das ist grundlegend degeneriert und dumm und ja, das findet wirklich nichts an produktiver menschlicher Arbeit statt, sondern ist die reine Verblödung einerseits für die Proletarier, aber auch für die Kunden, die sich da ein neuestes Spielzeug bestellen und für all das wird so viel Energie verbraucht. Stattdessen müssen wir natürlich in die Massenproduktion gehen im Sozialismus, damit wir wirklich auch jemand ein Auto bereitstellen. Auch wenn wir schauen müssen, wie das mit dem Klimawandel dann ist, wo wir dann wirklich die Innenstädte ganz autofrei machen können. Aber grundlegend muss das ja jedem erstmal offen stehen, dieses Produkt. Oder wir verbieten es eben für alle. Aber erstmal würde ich auf diese Massenproduktion setzen und sagen, Porsche, ihr müsst jetzt wirklich die Stückzahl verzehnfachen und ja dann die Autos ein bisschen langsamer machen. Diese großen Motoren brauchen wir nicht mehr. Ja, so können wir es global. So, und jetzt aber, also der Faschismus ist Achtung, weil da, ja, da dachte ich auch, Achtung, Achtung, ich will einfach auch nur aufrecht hier als Sito, ja, als Wohlhabender wohlgesinnter, aufrechter Arbeiter hier eintreten in die heiligen Gewerke und Hallen der Zuffenhausener Fabrik. Und dann aber noch ein nächster Punkt noch auf der Rückfahrt dann mit meinem Chef. Wir waren da nur zu zweit von unserer Firma und mein Chef dann sagt, ja, waren wir ein bisschen unzufrieden mit der Auftragslage. Aber irgendwie kommt er dann zu sprechen auf darauf, dass er sich ein Haus kaufen wollte, oder ich habe nachgefragt, wie es damit steht, ein Hauskaufprojekt, das er schon seit 2 Jahren irgendwie wollte. Und ja, sagte er, er hat es jetzt aufgegeben einfach. Wir haben es ja auch damals in Folge 118 oder so gehört bei Stefan, der sich da echauffierte über die Frankfurter Hauspreise und Hauseigentümer. Und mein Chef sagte jetzt also auch, ja, jetzt muss man sowieso 1 Million zahlen für ein Haus, sagte er. Und selbst wenn es nur 500.000 wären, selbst dann könnte er sich's nicht leisten, weil, ja, mit diesen Krediten, Hauskredit, also dann 5% pro Jahr. Wobei ich mir dann denke, wie ist das mit der Inflation? Würde ich dann nicht sogar noch Gewinn machen? Irgendwie ist das alles komisch mit dem Geld. Ne? Kann ich da nicht einen Kredit aufnehmen und mache so noch Gewinn wegen der Inflation, die dann bei 10% ist? Wie auch immer. Aber ja, so ist es. Die Trickser und Betrüger in den Banken, die machen Gewinne. Und das einfache Volk weiß nicht, was vor sich geht mit dieser Zahlenmagie. Nun gut, aber die Zinsen, die Bauzinsen sind wohl so bei 5,5%, sagt er. Und dann, wenn ich das aufnehme, muss ich aber jedes Jahr dann ja 26.000 Euro allein an Zinsen zahlen. Und das kann er sich nicht leisten, sagt er. Und da wurde ich ein bisschen stutzig, weil er soll jetzt demnächst auch zum Geschäftsführer aufsteigen, unsere Firma. Ist eine kleine Firma, aber immerhin Geschäftsführer, sagte ich ihm. Das ist doch was. Also jetzt hör mal. Und er sagte, nee, dann verdiene ich nämlich noch weniger als vorher, weil er bisher immer die Rufbereitschaft macht und das bringt sehr viel Geld ein, wenn man einfach die ganze Nacht, Tag und Nacht auch bereit sein muss für den Anruf vom Kunde warten, wenn es irgendwo klemmt. Und ja, so ist es, sagt er, dadurch hat er so viel eingenommen und das wird dann aber auch wegfallen. Und ja, er wird gar nicht so viel verdienen dann und deshalb das mit dem Haus hat er jetzt auch aufgegeben. Und ja, das hat mich dann doch irgendwie bedrückt auch. Also wenn nicht mal mehr der Chef sich ein Haus leisten kann, wo sind wir dann eigentlich angekommen her? In Deutschland. Und eben in der revolutionären Situation, behaupte ich hier. Und mein Chef, der ist auch aus der Türkei ursprünglich, aber sicherlich schon hier aufgewachsen. Er spricht akzentfrei Deutsch und eben seine Wurzeln liegen da in der Türkei, wo er auch wie ein Fisch im Wasser ist und so weiter. Und da denke ich mir einfach, solche Leute, die wie auch immer noch durch die eher südlichen Länder geprägt sind, und sei es nur durch ihre Vorfahren und die Wurzeln von dort, die sind doch vielleicht eher noch revolutionärer und eher noch zu gewinnen für unsere Bewegung und für den Umsturz. Und bei den Deutschen ist wirklich Hopfen und Malz verloren und wir müssen denen auch sagen, ja Leute, wir werden mal sehen, ob wir Deutschland überhaupt in diesen Grenzen erhalten können oder ob wir den wirklich auch noch zerschlagen müssen in der Stadt. Wir müssen auf die europäische Revolution drängen, die Weltrevolution am besten. Aber falls eine Revolution nur in einem Land gelingen würde, wie in der Türkei etwa, dann wäre es auch die ethisch richtige Sache, als Deutscher dorthin zu gehen und dort mitzuwirken am Aufbau des sozialistischen Vaterlands und zu sagen, okay, egal, dass materiell hier jetzt noch schlechter ist als in Deutschland, aber wir werden den Sozialismus aufbauen und der Sozialismus wird am Ende auch viel mehr produzieren können und jeder wird glücklich sein, dass er nur in der Türkei ist. So, und ja, ich dachte halt nur, ja, er könnte vielleicht eher verstehen, wobei ich ihm das nicht offenbare, mein Kommunismus. Aber trotzdem dachte ich dann, wenn ich ihm das offenbaren würde, dann hätte er einfach mehr Verständnis als ein Deutscher und würde sagen, ja, stimmt ja eigentlich, so ist es doch. Und er meinte auch einmal, ja, es wäre doch gut, würde man das einführen, das Gesetz, dass man nur bis zu 1 Million haben kann einfach. Und jeder Euro darüber hinaus wird er einfach weggenommen. Und so meinte er. Also gut, so viel dazu noch. Also die Lage ist schlimm. Ja, für mein eigenes Leben plane ich am besten gar nicht mehr voraus. Die Rente wird nicht reichen, für ein Haus wird es nicht reichen, aber ja, ich sag mal, die Revolution, die wird es dann doch richten und ich richte dahin einfach meine Hoffnung, meine Sehnsucht und sage, ja, wenn die hinkriegt, dann braucht man sich auch nicht mehr so viele Sorgen machen im eigenen Leben, ums private Auskommen. Und das sollten wir jetzt wirklich mal in Angriff nehmen. Und ich bin jetzt aber eher gedämpft, wie ihr merkt. Mein Energielevel ist gesunken durch diese Unterbrechung davor. Und das darf eigentlich ja nicht sein. Das ist jetzt... Also das geht wirklich gar nicht heute, weil ich will mich heute feiern, abfeiern dafür, für diese 100 Folgen in 365 Tagen, für diesen Wahnsinnslauf, den ich da gestartet habe. 9. November, natürlich auch wieder die historische Erinnerung an das Pogrom damals, 1938, die Reichskristallnacht, als Fensterscheiben eingeworfen wurde, geplündert und Juden ermordet wurden und der Judenhass, die Judenvernichtung schon zur offiziellen Staatsdoktrin dadurch wurde und jeder Bürger wusste, so ist es zu tun, so ist es richtig. Gut, das war also damals dieser düstere, schwarze Tag der deutschen Geschichte, sowie auch der 9. November 1989, der Tag des Mauerfalls. Und ja, und ich sag auf euch Antikommunisten, da piss ich herab, aber drücken wir es lieber nicht so vulgär aus, sondern mit Marlon Kron. Und ich will es aber wirklich nochmal zum Ausdruck bringen, was ich von jedwedem Mitglied dieses Volkes halte, das sich gegen den Kommunismus stellt, zu denen sage ich einfach, ja, es ist nicht eure Schuld, ihr sitzt ja gar nicht am Steuer, ihr denkt, ihr würdet frei entscheiden, ihr seid auch nur Teil der automatisierten Tyrannei, aber im Endeffekt, wenn es hart auf hart kommt, werdet ihr auch die Gegner sein und da solltet ihr euch mal überlegen, ob ihr da wirklich im Weg der Revolution stehen wollt, denn da wird es auch bisschen drunter und drüber gehen und vielleicht lieber jetzt nochmal gut nachdenken und über diese Ideologien auch nachdenken. So, der Stalinismus ist also das Mittlere, das Machbare von beiden Extremen. Einerseits die Anarchie der kapitalistischen Warenproduktion, andererseits die Anarchie der Warenproduktionskritik von beiden Extremen. Hält also Abstand und das leuchtet ein. Wir müssen einfach was Besseres aufbauen, aber nicht ewig kritisieren, aber auch nicht einfach diese herrschende anarchische Produktionsweise weiter bestehen lassen. Das eben auch nicht. Ja, ich suche gerade nur diese Stelle, dann können wir da weiterlesen, liebe Leute. Ich finde es jetzt nicht. Wir waren bei der Herrschaftskritik. Und das hat mich ja so beeindruckt. Diese Fußnote kann ich vielleicht wiederum nochmal vorlesen. Genau, da müssen wir jetzt weiterlesen. Und auch wenn ich das schon mal vorgelesen hatte, egal. Was sind also die Grausamkeiten des Kapitalismus? Zum Kapitalismus gehört vielleicht einfach die Grausamkeit, wie zum Feudalwesen, zur Feudalgesellschaft das Lehnswesen gehört, dieser Grund und Boden, der verliehen wird, eben dieses Lehn und der Bau ist dann ein Leibeigener und gehört einfach dem Aristokraten, dem Grundeigentümer oder dem, natürlich entstehen dann solche Zwischenschichten, dem Unterhändler dieses Bodens, aber ja, muss man wirklich der Feudalgesellschaft dann das ankreiden, ist die Frage, die ich daraus lasse. Muss man dem Mittelalter ankreiden, dass es mittelalterlich war, dass wiederum die Erkenntnisse der Antike, der antiken Blüten Roms und Athens vergessen hatte und sich dumpf zurückzog in den christlichen Puritanismus und einfach ein alter mittendrin war, wo klar war, es wird nochmal weitergehen. Ja, das war ja irgendwie beeindruckend mit Rom und Athen und warum kommen diese dummen Europäer jetzt nicht auf die Idee, sich daran ein Beispiel zu nehmen. Nun gut, so auch heute. Wir sind eigentlich heute im Mittelalter. Ist klar, wir müssen wieder zum Kommunismus kommen und es war ja schon mal da. Aber warum? Ja, im Nachhinein wird man es eben so betrachten. Dieses dumpfe mittlere Alter damals. Zwischen 89 und 22, 23, sagen wir mal, ein paar Monate noch, ja. Nun, lesen wir hier nochmal nach bei der Herrschaft. Stattdessen wird die gesamte Herrschaft und deren Geschichte rundheraus abgelehnt. Und übrigens, was ich zu Stalin und Churchill sagte, war vielleicht nicht so passend, aber doch in dem Sinne, dass da ja dann stand von Cohn wiederum, ja, der Herrscher muss auch nur das exekutieren, was sein System ihm vorgibt, was der Zweck dieser Herrschaft ist. Der hat auch keine Wahl, auch wie Churchill auch erst, auch wenn er da sehr brutal vorgeht und überhaupt diesen Kalten Krieg gegen die Sowjetunion orchestriert und sie so hintergeht, diesen Partner, der unter so zahlreichen Menschen auch von den Faschismus geschlagen hat, der war für Churchill nur dazu nütze und für Truman. Und danach ja, fahren sie eben der Sowjetunion in den Rücken. Und ja, aber die müssen ja damit ja auch nur exekutieren, was ihr Herrschaftssystem von ihnen verlangt. Und das ist eben diese Marktmacht auszuweiten der Monopole und diese Bourgeois-Klasse in den USA und in England, die sieht eben, jetzt muss es so gehen gegen die Sowjetunion, wir müssen die da rausdrängen, wir müssen unsere Rüstungsgüter überall in Stellung bringen, unsere Armeen quer über den Globus verteilen, in Korea noch einrücken, wie es damals dann ja bald war, um 50, 51 herum, der Koreakrieg. Und ja, wir müssen es einfach so machen, grundlegend schlau sein und die anderen da rausboxen. Und ja, dann sind sie wirklich ganz oben an der Kette und wirklich die Monopolisten. Und so ist der Zweck dieses Herrschaftssystems in England und USA und Deutschland. Und deshalb, was macht Churchill? Ja, wenn er was anderes machen wollte, dann würde er ja auch gleich weggeputscht werden, wenn er den Sozialismus einführen würde. Das wäre überhaupt nicht kompatibel mit den Zwecken. Das ist ja überhaupt nicht diese Gesellschaft. Und ja, Churchill wurde dann ja auch abgewählt direkt im Sommer 45, aber war danach trotzdem noch einflussreich. Nun gut, aber jetzt, ja, trotzdem finde ich den Verweis auf den Neue 20er Podcast sehr richtig. Da ist es genauso, dass man de facto die Herrschaft generell ablehnt oder sagt, oh je, was ist das Herrschaft? Das gab es früher, da war die Herrschaft noch brutal, da wurde man noch gegängelt und huch, was haben wir für ein Glück, jetzt sind wir hier angekommen und hier ist alles abgesichert, liberal, der Macht des Herrschers werden Grenzen gesetzt. Und ja, ob das was Gutes ist, die Macht von Merkel oder Scholz natürlich ist die begrenzt, die müssen ja auch nur noch verwalten, für den reibungslosen, geschmierten Ablauf der Kapital. Produktions- und Vertriebswege sorgen. Genau, deshalb kann man es da auch leicht begrenzen, dass und die blicken da also hin, diese beiden, und sagen, wow, wir wollten ja alle nicht so leiden unter dem Tyrann, ne? Deshalb haben wir uns jetzt darauf geeinigt, auf dieses liberale System und da sind wir auch nicht zufrieden mit unseren Regierenden. Ne? Das ist ja blöd, wenn so oft die CDU an der Macht ist. Denken Sie sich aber, gut, das ist doch noch besser, als wenn jetzt so ein ganz mächtiger Diktator da wäre. Und ja, ich sage einfach nie, Leute, wir brauchen jetzt erstmal wieder den mächtigen sozialistischen Diktator. Aber gut, weiter hier im Text. Begründet wird das mit den Grausamkeiten der Herrschaftsgeschichte. Man betrachtet jedwede Form von Herrschaft zu allen Zeiten als ein abzustellendes Übel, ohne die durch sie erlangten Errungenschaften zu würdigen. Dinge wie Entwicklung und also Limitierung durch Notwendigkeiten von Entwicklungsprozessen existieren für den Herrschaftskritiker nicht. Dem Kapitalismus wird die Unterdrückung angekreidet, wie dem Feudalstaat das Lehnswesen und überhaupt dem gesamten Mittelalter die Mittelalterlichkeit. Ist ein Entwicklungsprozess, so auch in Kuba, auch wenn man da sehr weit zurückgeworfen ist dann durch das Ende der Sowjetunion und andere Faktoren, diese Isolation, die Blockade der USA, auch dass man so isoliert ist als Insel, was dann eher ungut ist, wenn man sowieso schon da allein steht als sozialistisches Land oder vielleicht gut gegen Invasionen gesichert zu sein. Aber nun ja, auch da ist also irgendwie eine Notwendigkeit, man ist limitiert grundlegend und das wird dem Sozialismus dann auch angekreidet. Und ja, das ist dumm. Denn es gibt so wenige Länder, die es überhaupt ausprobiert haben mit dem Sozialismus. Wir können hier froh sein in Deutschland nur durch diesen Zufall, dass Hitler so mächtig und kriegerisch wurde und die Sowjetunion dann aus reiner Verteidigung wiederum anrücken musste und nach Westen rücken musste bis nach Berlin, um wirklich dieses Geschwür, dieses Nazi-Regime zu beseitigen. Ja, und nur dadurch haben wir hier den Sozialismus immerhin mal für 40 Jahre bekommen. Und das ist aber zu wenig. Also das... Nee. Und grundlegend sind wenige Länder so mutig, es zu versuchen, wie Russland, China, Kuba. Aber viele in Südamerika, wie ich sage, diese Länder sind weiterhin ideell kolonisiert und schauen auf uns und blicken auf Europa und sagen, wow, man darf also nicht Revolution machen. Die sagen es uns ja, der Sozialismus ist böse und gegen den geht's. Und genau. Und das habe ich hier aufgegriffen, weil dieser Satz irgendwie dialektisch ist. Man denkt nämlich, er redet über den Sozialismus. Und ja, da gibt es Notwendigkeiten, da gibt es Limitierungen. Und Leute, gebt euch mal zufrieden. Oder habt wenigstens Verständnis für gewisse Mangelsituationen. Und dass man materiell nicht so viel zu konsumieren hatte in der DDR. Und aber dann redet er hier über den Kapitalismus. Nach einem Semikolon geht es dann weiter mit dem Kapitalismus. Genau. Und das ist so. Und das ist so dialektisch. Dass also gesagt wird, ja, ist doch egal, Sozialismus, Kapitalismus. Schauen wir uns einfach ein Herrschaftssystem an und überlegen mal, naja, was gehört da dazu? Was gibt's da für grundlegende Eigenschaften? Herrschaft an sich können wir ja nicht ablehnen. Es muss eben irgendwer was organisieren. Und die Herrschaft über die Natur und die rohen Triebe, das ist ja doch was Gutes. Auch ich würde nicht gerne jetzt bei dem kalten Wetter draußen im Wald sein und mir da noch was nach Essen suchen müssen, nach Pilzen oder was auch immer man da überhaupt essen kann. Ja, also das ist schon ein hoher Zwang dann, von dem man sich auch gern befreit. Und ja, dem Kapitalismus wohnt aber vielleicht einfach die Unterdrückung inne, dem Feudalstaat, das Lehnswesen, das ist irgendwie, gehört zur Definition und ja, zum Mittelalter gehört die Mittelalterlichkeit. Und ja, so ist es irgendwie mit der Unterdrückung. Der Kapitalismus kann gar nicht anders sein, als dass einer oben steht, der andere unten und der untere wird wirklich ausgepeitscht, gezwungen, blutig gepeitscht oder wie der Proletarier eben dazu gezwungen, in die Fabrik zu gehen und sich dort zu verdingen. Und das ist ja dieser grundlegende Zwang. Und innerhalb dieses Zwangssystems sind dann diese 8 Stunden in der Fabrik oder bei der Arbeit sind dann vielleicht sogar noch eine Erholung und wirklich eine Zeit, wo man sich ganz wertvoll und Teil der Gesellschaft fühlt und andere Zeitabschnitte im Leben, die Freizeit, die Liebe, die sind dann eher das, was einen so sehr schädigt und aufreibt und deprimiert und unsicher und voller Selbstverachtung werden lässt. So ist nun diese nächste Fußnote, die ich jetzt nochmal vorlesen wollte. Ja, das hatte ich alles schon gelesen, egal. Ich muss hier alles nochmal aufdrösen. Ich bin hier... Ja, Grausamkeiten und deren Verursachung durch Herrschaft. Was hat es also mit den Grausamkeiten im Kapitalismus auf sich? Fußnote 67. Der Arbeiter muss im Kapitalismus nicht erst durch einen 8-Stunden-Arbeitstag geschädigt werden, wie marxologische Lohnarbeitskritiker behaupten. Geschädigt ist er auch so schon. Dazu reicht die Freizeit. Ob er nun vor dem Fernseher vergammelt oder im Alltag der Warenproduktion in seiner Idiotie versumpft, es muss schon eine prinzipielle Arbeits-, das heißt Betätigungs-, also auch Veränderungs- und Zivilisationsfeindschaft vorliegen, um von allen Beschädigungen ausgerechnet die Arbeit, die ja überhaupt erstmal die Konstituierung der Menschheit bedeutet, und sei es in Form der Lohnarbeit, als das größte Übel auszumachen. Die Nazis meinten, dass Arbeit frei mache. Die Linksradikalen beklagen das genaue Gegenteil, sie mache unfrei, was, wie der Bolschewist wiederum ergänzt, ja sogar stimmt, aber eben nichts Schlechtes ist. Gut. Und im folgenden Teil, im eigentlichen Text, geht es dann um die rohen Triebe, die sublimiert wurden. Auch Kultur beruht grundlegend erst einmal auf Naturbeherrschung, einer Form von Herrschaft, die man als vernünftiger Mensch nur befürworten kann. Ja, und auch ich habe irgendwie diese Sehnsucht nach der Barbarei zurück in die Wälder, und weil man einfach sieht im Kapitalismus, das hat ja gar keinen Sinn, lieber noch ganz zu leben und sagen, komm, das früher in der Urzeit hatte man vielleicht nur ein paar Jahre zum Leben, aber da war dann auch wirklich noch was drin in diesem Leben, eine wilde Jagd. Es ging um Leben und Tod, allerlei Überfälle und Stammeskriege und was auch immer. Sex hat man damals immerhin auch noch bekommen. Ja, ich glaube schon, dass da ein sehr valider Punkt drin liegt, aber trotzdem als vernünftiger Mensch. Ja, wenn man nochmal drüber nachdenkt, dann ist auch klar, das ist doch keine so gute Idee, direkt dann zurückzukehren, sondern wir müssen schauen, wie wir dieses heutige moderne kapitalistische System transzendieren, das ganz andere aufbauen, wo wir immer noch ein bisschen die Natur beherrschen, aber wo wir nicht in dieser Weise uns gegenseitig so tyrannisieren, unterwerfen, eben zwischen diesen Klassen von Bourgeois und Proletariat, wo der eine eben die Peitsche immer wieder rausholt. Nun aber weiter, genau an dieser Stelle, wo ich seit 120 Jahren, wo ich aufhörte. In Anbetracht der Gegenwart gesellschaftlicher Herrschaft müsste sich ja zumindest bei Linken allmählich einmal die Einsicht durchsetzen, dass es im Interesse einer sozialistischen Umwälzung nicht um eine Ablehnung von einfacher, unbestimmter Form von Herrschaft oder dem, was der Herrschaftskritiker darunter versteht, gehen kann, also etwa zeitlich beschränkter Hierarchien oder lokaler Autorität, die qua Kompetenz anderen überlegen und deshalb logischerweise auch mit mehr Macht ausgestattet ist, was natürlich letzten Endes immer zu Abhängigkeitsverhältnissen führt, die der Herrschaftskritiker wiederum schon als kritikwürdige Herrschaft umzudeuten sich nicht entblödet. Und ich finde es nur interessant, eine kleine stilistische Anmerkung, wie der Autor hier dieses Wort entblöden verwendet, denn so wie ich es kenne, ist es eher, dass entblöden einfach ein Wort ist für Aussagen. Ja, ich entblödete mich zu behaupten, dass, was auch immer, das würde so bedeuten, ja, ich ging so weit, ich war so frei. So etwa. Aber was er hier meint, das ist sehr schön und hegelianisch, kommt es mir gleichsam vor, dass mit diesem End ja gemeint ist, wir gehen davon weg, wir beenden das Entblöden, wir schaffen die Blödheit weg. Und das ist das Programm von Malon Grohn auch. Und deshalb benutzt er dieses Wort so, oder vielleicht hatte ich es auch einfach nur falsch abgespeichert. Aber das finde ich auch eine legitime Verwendungsweise, dass er also sagt, warum entblöden die sich nicht? Warum entledigen die sich nicht endlich mal ihrer Blödheit? Er versteht es einfach nicht. Versteht nicht, wie man so knechtisch an der Blödheit hängt. Wo war ich hier? Also man kritisiert weiterhin Herrschaft. Im Krankenhaus beispielsweise ist es der Herzchirurg, der den Patienten operiert. Es ist nicht die Putzhilfe. Wenn das Herrschaft ist, nehme ich diese gerne hin. Wer da ein Problem sieht, dem ist nicht mehr zu helfen. Er repräsentiert nur das völlige Gegenteil der generellen Herrschaftsbefürworter, ist Teil einer Kritikströmung, die vor allem den bourgeoisen Verteidigern von Herrschaft nichts Vernünftiges entgegenzusetzen hat. Es bleibt bei der Totalablehnung von Herrschaft, die dann in der Konsequenz ja auch das eigene, angeblich revolutionäre Projekt undurchführbar macht. Gut, und diese Herrschaftsbefürworter, klar, das sind diese rechtslastigen, konservativen Freunde von mir und meine Eltern, mein Vater, diese Leute sind einfach also grundlegende Herrschaftsbefürworter und sagen, ja, so geht's und ist doch klar und was weiß ich, was da in anderen Ländern ist. Wie Stefan gut sagte, die Babyboomer sind einfach unempathisch, ja, die haben es nicht mehr mitgekriegt mit dem Holocaust und es ist ihnen einfach alles scheißegal und die sagen, komm, scheiß drauf, was da los ist auf der Welt. Ich will einfach, dass weiter so geherrscht ist wie jetzt gerade. Und ja, so sind diese Leute und nicht nur die Älteren, sondern auch die, die genauso alt sind wie ich, meine ich, die, ja, die ich so kenne aus meinem Freundeskreis, die wirklich genau so sind wie ich. Außer eben, ja, dass sie natürlich nicht diese Privilegien hatten, wie ich, durch meine Eltern im Ausland zu leben und hier in der miefigen deutschen Luft dann vergammelt sind in diesen herbstlichen, winterlichen Nieselstürmen immer wieder. Und ich glaube, darin liegt es eben, dass man dann so ein Herrschaftsbefürworter ist. Aber nein, es gibt ja immerhin auch Deutsche wie Marlon Krohn, die sich hier wirklich bilden und wo ich auch nur davon lernen kann. Aber auch er stimmt mir da, glaube ich, prinzipiell zu, weil er mal schrieb, das Wetter ist so wichtig für den produktiven Geist und nur wo die Sonne scheint, da kann man gut gelaunt auch frisch ans Werk gehen. Nun, wie dem auch sei, gehen wir hier aber weiter zu Werk. Es ist schon Nacht, aber ich muss weitermachen. Ich will jetzt wieder auf dieses hohe Niveau vom Anfang kommen und egal was es kostet, ich werde mich wieder dahin putschen, egal. Vielleicht kann ich gleich Musik spielen, aber ich werde wieder dahin kommen und will alles in Trümmern schlagen und so müsste dieser Podcast enden. Ich will ja kein genereller Herrschaftsablehner sein, aber ja, wir müssen erstmal natürlich diese spezifische kapitalistische Herrschaft in Trümmern schlagen, ja. Und das werde ich hier auch nochmal radikal zum Ausdruck bringen. Aber erstmal weiter noch im Text. Denn diese Sorte von Herrschaftskritik ist natürlich zugleich eine Gewaltkritik, womit jede Möglichkeit für Kommunisten genommen ist, ihre angestrebte Gesellschaftsform in die Realität umzusetzen, etwa qua revolutionärem Bürgerkrieg, Standgerichten oder allgemeiner fröhlicher proletarischer Laternenbehängung. Es zeigt sich, dass die Herrschaftskritik notwendig auf Antikommunismus und Konservierung der bestehenden Gewalt- und Herrschaftsverhältnisse hinausläuft. Wer Autorität prinzipiell nicht anerkennen will und zusätzlich auch noch Gewalt ablehnt, macht seine Ohnmacht perfekt und verhindert überhaupt die Bildung einer kommunistischen Handlungsgrundlage. Ja, und das scheint ein bisschen blutig, was hier steht, vor allem mit der Laternenbehängung. Aber es ist ja nur ein Beispiel. Wir alle sind so hilflos heute und wir wissen nicht, wohin sollen wir uns wenden, wenn wir das zerschlagen wollen. Wie Krohn auch schrieb, in dem anderen Teil, den ich vorlas, also man weiß ja nicht, wo sind außerhalb der anonymen Verwalter dieses Kapitalgesetzes, aber wo sind die Institutionen, an die man sich zu wenden hätte? Und wo kann ich das machen, die dann zu zerstören, diese Institutionen? Ja, mein Vorschlag hier, ganz klar, die Medien sind ja sowieso mein Thema, die Verbrechen der Medien, und dass wir da ganz hart am Anfang der Revolution durchgreifen müssen und die in Besitz nehmen müssen, die ganzen Medienhäuser, die öffentlich-rechtlichen, die Zeitungen, alle Privatfernseher und alles einfach in kommunistischen Besitz nehmen und dann schauen, wie können wir das machen. Wir können trotzdem noch verschiedene Strömungen vielleicht haben. Einen Fernsehsender geben wir den eher ja, liberalen Kräften, den anderen, den Konservativen, aber es ist auch ganz klar, wir können den schnell wieder abschalten, wenn wir sehen, die kommen auf konterrevolutionäre Gedanken. Man darf ja auch konservativ sein im Sozialismus, aber wir müssen eben sehen, wo ist die Grenze, wo es dann wirklich unseren Staat und unser Projekt schädigt. Und das kann in solchen umwälzenden Zeiten dann schon sehr schnell erreicht sein, so eine Grenze. Und ja, genau. Also da müssten wir uns vor allem hinwenden. Einerseits das und andererseits auch die Produktionsstätten in Besitz nimmt, gerade diese Fabriken da, die so für das deutsche Industriekapital stehen. Und das Bankkapital ist in Deutschland ja nicht mehr so stark wie etwa in England. Da also uns darauf konzentrieren, auf diese Doppelzange, einerseits die Medien, andererseits die Fabriken. Und ich glaube, dann sind wir schon ganz gut aufgestellt. Klar, als drittes noch das Militär, die Bundeswehrkasernen umstellen und ganz klar den Soldaten das Angebot geben, unbewaffnet rauszukommen und die Waffen niederzulegen, ihren Machthabern abzuschwören. Aber wenn nicht, dann ja, wird es da auch zur Konfrontation kommen müssen. Und das mit der Laternenbehängung, das ja, ist dann eher schon so eine Bürgerkriegssituation und ist aber grundlegend was Besseres. Würde mich einfach freuen für mein Leben, wenn es überhaupt so eine Situation geben könnte. Und egal, was daraus folgt, ob wir dann den Sozialismus aufbauen, aber zumindest, dass in dem Moment dann die Chance dazu da wäre, überhaupt mal dahin zu kommen, in eine sozialistische Richtung und den Sozialismus zu schaffen. Das würde mich einfach freuen, wenn es das innerhalb meiner Lebenszeit so geben würde und wenn ich da mitkämpfen könnte. Und das scheint heute sehr unrealistisch zu sein, aber wir müssen die Leute aufrütteln und denen sagen, hört mal, das ist nicht schlimm, sich das vorzustellen, sondern schlimm ist wirklich, sich vorzustellen. Es sollte immer so weitergehen wie jetzt und wir sind alle so unterdrückt, selbst mein Chef, ne, selbst diese Leute, sie wissen einfach nicht mehr, er weiß es auch privat natürlich belastet mit Problemen, die ich jetzt hier nicht nennen will, aber dann auch noch sowas, dass man nicht mal weiß, wie soll man sich ein Haus leisten und wie soll man noch die Gas- und Stromrechnung bezahlen. Und das ist ja wirklich der Chef. Was soll ich da, der Proletarier, der Kleine, denken? Und ich kriege das ja gar nicht mit, bin ja eigentlich auch nicht in dieser ganz unterdrückten proletarischen Welt, weil ich durch meine Eltern noch so abgesichert bin und denke, ja gut, selbst wenn ich arbeitslos werden würde, da kann ich doch wieder einziehen und so. Ja, nun gut. Ja, so ist es, liebe Leute. Die Laternen sollten also bestückt werden. Und ich kann daran nichts Schlechtes finden, nachdem ich jetzt nochmal drüber nachdenke. Das beim ersten Mal lesen sich ja auch ein bisschen, ja, exzessiv erschienen. Aber exzessiv ist wirklich das heutige extremistische System. Und dazu einfach zu nicken und zu sagen, jawohl, und wir wollen ja nicht, dass wir da blutig eingreifen irgendwie und uns selber die Hände schmutzig machen. Aber dann, es ist das Räderwerk des Systems, das heute alles schmutzig macht. Nur dass nicht nur in fernen Ländern Gewalt und Blut hervorruft, sondern auch hier in Deutschland. Und es ist aber irgendwie nicht sichtbar oder nicht wahrnehmbar oder nicht real. Es ist alles, was eben der herrschenden Klasse nicht nützt, das ist nicht real, das ist per Definition einfach nicht wahrzunehmen und nicht gut. So die heutige Herrschaft über unsere Köpfe. Und das ist sehr gut. Jetzt kommt nämlich genau diese Sache mit der Herrschaft über die Bewusstseine. Und das hatte ich schon mal vorgelesen, aber egal, jetzt weiter. Den an kommunistischer Revolution Interessierten kann es nicht um die Problematisierung oder Kritik irgendeiner abstrakten Vorstellung von Herrschaft und Gewalt zu tun sein, sondern um die Bekämpfung der historisch spezifischen, nämlich bürgerlichen Form von Klassenherrschaft, in deren Staat die eine Klasse eine andere durch Gesetze und Institutionen wie der damit unentwirrbar verflochtenen Form von Erziehung nicht nur zu erwünschtem Verhalten drängt, sondern ihr eine gesamte Welt von bestimmten Umgangsformen, eine spezifische Art von Leben, eine Existenz unter der Tyrannei des Warentauschs aufzwingt und damit schon vor der Bildung der wesentlichen Formen von Bewusstsein bis in die Tiefen der Seele hinein die Maßstäbe, sogenannte, zum Beispiel bürgerliche Werte in Anführungszeichen, der von ihr vergesellschafteten Individuen etabliert, die diesem Leben gemäß sind. Was hier ausgedrückt wird in dem Satz, das ist gar nicht auszudrücken, aber er schafft es trotzdem. Er sagt hier, dass wir alle Teil unserer Umwelt sind und Produkte unserer Umwelt gleichzeitig. Sich gar keine Abgrenzung finden lässt zwischen System und Umwelt, zwischen Individuum und Gesellschaft. Und wir wissen nicht, die Gesellschaft formt sich ja die Individuen so nach ihrer Vorstellung und nach der Normalität, die halt etabliert ist. Und das ist halt irgendwie so, wie man dann erzogen wird, die ganze Weise des Lebens gelebt bekommt von Eltern, Erziehern oder Vorbildern und dann einfach als normal hinnimmt, dass man zu nicken hat, den Kopf zu beugen hat vor der Tyrannei des Warentauschs. Gut, weiter. Der Mensch von heute inklusive seines Innenlebens ist also mit Haut und Haaren schon in seiner grundlegendsten Konstitution ein Produkt dieser Form von Gesellschaft, genauer ein Produkt der bürgerlichen institutionellen Regelung von sozialen Beziehungen. Soziale Beziehungen, genau, das ist ja schön. Soziale Beziehungen sind wie sexuelle Beziehungen, nur schöner. Das ist ja mein Punkt mit dem sozialen, sexuellen, in die Augen schauen, das ist der wahre Akt, sagte ich, und das ist wirklich ein Theorem, ein Lemma, das ich aufstellen würde, werde, oder ein ganz grundlegender Eckpfeiler meiner Philosophie, sagen wir mal. Ja, das ist der Akt, sich in die Augen schauen und ja, dann vielleicht auch sprechen, aber auch das ist ja schon irgendwie ein soziales Spiel, wenn man sich nur in die Augen schaut. So, und das ist mein Punkt und das ist also das ganz Allerwichtigste eigentlich, die sozialen Beziehungen, und sie sind einfach nur dieser bürgerlichen Herrschaft unterworfen. Und alles, was wir tun, wem wir begegnen und was wir reden, das ist alles schon irgendwie darin eingenormt, was diese spezielle Form der Gesellschaft heute und hier ist. Das hat logischerweise Konsequenzen für den Klassenkampf und die auf ihn folgen sollende Periode der Veränderung dieser heutigen menschlichen Eigenschaften. Es handelt sich dabei nicht um etwas, das man mal eben zwischen Tür und Angel im postrevolutionären Rausch für alle Zeiten klären könnte, indem man Hierarchie abschafft. Im Gegenteil, die Bekämpfung der bürgerlichen Klassenherrschaft kann nur durch die Einsetzung der Herrschaft von bolschewistischen Institutionen geschehen, welche alleine die Absicherung einer organisierten sozialistischen Gegengewalt gegen die bürgerlichen Zumutungen bereitstellt. Denn selbstverständlich war die schiere Existenz von gesellschaftlichen Institutionen, die den Alltag des Lebens regeln und womöglich erleichtern, noch nie das Problem, zu dem es von der kritischen Theorie und anderen, dem Herrschaftsabschaffungsdelirium anheimgefallenen, hochgejazzt wurde. Ja, Absicherung einer organisierten sozialistischen Gegengewalt. Und wie Stefan im Aufwand-Podcast so schön sagte, also die Parteien muss man aufstellen wie Armeen. Das war damals irgendwie die Erkenntnis Max Webers oder irgendeines Soziologen. Gut, aber weiter im Text. Und so müssen wir eben aufgestellt sein wie eine Armee. Und wenn eine Partei so aus Waschlappen aufgestellt ist wie die SPD, dann ist eigentlich klar, wozu diese Partei da ist. Das sind Handlanger des Kapitals und sie sind sich dessen bewusst oder auch nicht, aber das ist egal, das sind grundlegende Verbrecher, das sind die SPD-Leute, sind Komplizen des Kapitals und da hilft es nicht zu sagen, die wollen das Gute, nee, sondern das ist, ja, die Partei ist dann so aufgestellt zum Verlieren praktisch, ne? Egal, ob sie jetzt mal den Kanzler stellen, aber sie verlieren ja immer inhaltlich, das im Sinne von die sozialdemokratischen Inhalte nicht durchbringen. Wie es damals zu Lenins Zeiten noch hieß, Sozialdemokratie war damals noch ein reinerer, positiver Begriff, der irgendwie mit Sozialismus oder Kommunismus oder revolutionären Anwandlungen sogar identisch war, Sozialdemokratie, weil, klar, damals war die Demokratie noch nicht eingeführt, war dieses Joch der verblödeten Massenherrschaft noch nicht bekannt und hatte dieser Begriff also auch noch was Positives und daher wollte man irgendwie den Sozialismus mit der Demokratie verbinden. Aber wie auch immer, die SPD, die dürfen wir nicht mehr an die Regierung lassen. Mit der SED, das war vielleicht auch der strategische Fehler, die KPD und SPD zu vereinigen, wo ganz klar ist, so eine degenerierte Partei wie die SPD, die darf niemals wieder regieren in Deutschland und das darf nicht, also nee, ich will mir das gar nicht vorstellen. Es darf eigentlich nicht einen Tag weiter sein, dass solche Parteien wie CDU, SPD oder FDP irgendwie geduldet werden an der Macht sind. Ja, aber jetzt weiter im Text. Die Einsicht, die jeder denkende, erwachsene Mensch vollzogen hat, ist ja, wenn gesellschaftliche Institutionen nicht herrschen, herrscht anderes, zum Beispiel Natur oder in der Anarchie das Gesetz des Stärkeren. Aufrichtigen Anhängern der Marx'schen Lehre kann also nicht der Trugschluss unterlaufen, dass prinzipielle Eingerichtetsein von Gesellschaft also die Existenz von verbindlichen Regeln als schädlich für die Menschen zu erachten. Die Herrschaft der Gesetze, Institutionen, Kultur wollen selbstverständlich auch Kommunisten beibehalten, denn nur jene verhindert letztlich den Rückfall in die Herrschaft von einzelnen Menschen über andere oder der Natur, auch jene als menschliche romantisierte Form heutiger bürgerlicher Umgangsformen über die Kultur. Ja, ich verstehe es noch nicht ganz, aber den Rückfall in die Herrschaft der Natur über die Kultur. Aber egal, ich verstehe nicht ganz, was er damit meint, menschlich romantisiert. Egal. Aber ja, dann wollen wir nicht zurückfallen, dass wieder die Natur herrscht oder einzelne Menschen über andere, wie der Bourgeois über den Proletarier mit seiner Kapitalpeitsche. Nein. Es kommt eben darauf an, welche Gesetze, Institutionen, Kultur man dafür als nützlich erachtet. Das also könnte mal genauer erörtert werden, statt schon wieder alles abschaffen zu wollen. Genau, und das ist so genial. Er sagt hier also gleichsam, ich bin ja auch gar nicht der große Stalin-Diktator, der da steht und sagt das und das, sondern er wünscht sich ja nur, dass die linke Blase mal ein bisschen mehr erörtert und sagt, ja, Moment mal, was hättet ihr eigentlich gern für Gesetze und was sind genau die Gesetze, die heutzutage diese Herrschaft so unerträglich machen? Und das ist die entscheidende Frage und nicht irgendwie gegen die Herrschaft an sich zu polemisieren. Nun, schon deshalb ist auch die linke emanzipatorische Beschwerde über generelle Diskriminierung oder Unterdrückung taktisch sehr unklug. Man liefert da nur Argumente gegen die eigene Praxis nach der Revolution. Genau, die Unterdrückung gehört zum Kapitalismus. Vielleicht müssen wir sie deshalb auch nicht mehr so ankreiden und anprangern. Und es ist klar, wir müssen also nach der Revolution auch wiederum selbst zu Unterdrückern werden. Sonst fallen wir schnell wieder zurück in den Zustand davor und das hat ja nichts gebracht. Und was, wohin soll das dann führen? Also das ist wirklich dann ein Pleiteprogramm, ein Programm, das dazu aufgelegt ist, zu scheitern. Nun, denn es hilft nichts. Wer seine Unterdrückung oder Diskriminierung beenden will, muss während und nach der Revolution andere unterdrücken. Man sollte also lieber mal fragen, ob jemand zu Recht unterdrückt wird und wer es ist, der da diskriminiert wird. Es scheint mir jedenfalls absurd, als Linker nun plötzlich irgendwas gegen die Diskriminierung und Unterdrückung von Nazis, ihren konservativen bourgeoisen Sekundanten oder die Diskriminierung, id est Höherbesteuerung von Kapitalisten einzuwenden zu haben. Auch in diesem Punkt teilen Emanzipative und Liberale dieselbe Form von Verblödung. Die Herrschaftskritiker, also libertären Linken, die nicht selten der festen Überzeugung anhängen, es handele sich bei ihnen um irgendeine Art Kommunisten, obwohl sie die ideologischen Abkömmlinge des Anarchismus sind, dessen Agenda sie jetzt unter der roten Fahne fortführen, übersehen nur zu gern, dass gegenwärtige, die gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung bestimmende Herrschaftsgeflechte immer dialektischer Bewegung unterliegen, dass es keinen einfachen, selbstverständlichen, ursprünglichen Zustand von Nichtherrschaft gibt, welchen sie gar nicht mal explizit propagieren müssen, um es mit ihrer Form von Staats- und Herrschaftstheorie. Erst gab es die unendliche Freiheit des urkommunistischen herrschaftslosen Paradieses, dann kam der Staat und überzog die arme Menschheit mit Herrschaft, zu suggerieren. Also, es gibt keinen ursprünglichen Zustand von Nichtherrschaft, sondern dass des einen Verzicht auf Macht des anderen Macht verstärkt. Genau, deshalb will ich einfach nicht darauf verzichten, so zu sein und sagen, ich will das in Trümmer schlagen. Aber ja, ich komme mir hier auch schon so anarchoid vor, weil ich ja eigentlich auch nur diese Herrschaft, diese kapitalistischen Konzerne, diese liberalen Institutionen, Verwaltungen, Gewissheiten der Individuen einfach nur zerstören will. Und ja, aber wenn ich darauf verzichte, dann verstärke ich damit die Macht der anderen, der Reaktionären, die am Alten festhaften und die einfach jede Herrschaft oder diese Herrschaft zumindest gutheißen und sagen, was soll schon dabei sein. Nun, das alles ist ein zusammenhängendes Gebilde. Wer sich freiwillig zurückhält, lässt sich unterbuttern, wird oder bleibt unmächtig, schafft somit Raum für die Macht anderer. Wer nichts macht, wird keine Macht zugeteilt bekommen. Es sei denn, man gehört zu dem Promillesatz an Leuten, die reich erben oder in den Adel einheiraten oder ähnliches. Das ist ein zeitloses Phänomen und wird auch in ferner sozialistischer Zukunft nicht geändert sein. Der Bolschewismus hat das im Gegensatz zur romantischen Linken begriffen. Wer die Macht anderer verhindern will, muss selbst Macht ausüben. Weshalb der sogenannte Linkssozialismus, der gesamte antiautoritäre und sozialrevolutionäre Humbug, so ein hoffnungsloses Unterfangen und vor allem ein riesiges Verarschungsprogramm und schlichte Lüge ist. Die Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen, Klammer John Holloway, geht schlicht nicht. Wer die Macht auf der Straße liegen lässt, anarchistischer Sponti-Spruch, bietet sie Nazis und Reaktionären auf dem Silbertablett an. Die historischen Belege dazu füllen ganze Bibliotheken. Der voluntaristische Versuch einer Dispensierung von Macht entbindet noch nicht vom Zusammenhang, der ja ein gesellschaftlicher, also einer von Macht ist. Man kann 100-mal gegen Herrschaft wettern, es hilft nichts. Gerade in der Klage darüber, dass man beherrscht wird, also in der nachdrücklichen Affirmation seiner Position der Ohnmacht, perpetuiert man die Herrschaft über sich, indem man die unmächtige gesellschaftliche Stellung auch noch im Innersten der eigenen Seele reproduziert. Ich behaupte gar nicht, dass es eine sonderlich unkomplizierte Anstrengung sei, die Macht anderer und ihrer übergreifenden Strukturen ins Wanken zu bringen und sich gegen diese durchzusetzen. Aber zumindest der Versuch einer solchen Anstrengung wäre doch die Tugend eines an Revolution oder auch nur einzelnen Verbesserungen Interessierten. Aber die Herrschaftskritiker gehen ja so weit, die Energie, welche schon längst hätte eingesetzt werden können, um etwa auch nur ansatzweise selbst mächtiger zu werden und Verhältnisse, und sei es auch im noch so kleinen Mikrobereich oder auf dem Gebiet der Begriffsarbeit, irgendwie in die präferierten Bahnen zu lenken, mit dem Jammern über eigene Ohnmacht und fremde Macht aufzuzehren. Gut, jetzt kommt hier eine Klammer, die ich überspringe, aber ich werde nur ein bisschen müde, ja. So entpuppt sich der Komplex der Herrschaftskritik als eine Strategie der Selbstsabotage, der Schädigung von eigenen Interessen. Herrschaftskritik bedeutet letztlich darüber jammern, dass andere stark sind und darum betteln, diese mögen es doch mit dem Starksein bitte bleiben lassen, statt selber stark zu werden und die anderen schwach aussehen zu lassen. So, ich lasse euch, liebe Bourgeois, liebes kleinbürgerliche Volk, lasse ich euch ganz schön schwach aussehen. Ja, was wollt ihr noch sagen? Was habt ihr noch zu sagen? Ging nicht, hä? Nichts. Ihr seid so ohnmächtig. Also, ihr könnt nichts machen. Wie gesagt, die Revolution wird jetzt durchgezogen. Meiner Ansicht nach sind wir wirklich schon bald so weit, in ein paar Monaten. Die Proletarier lechzen danach, selbst bei Porsche, selbst die Chefs. Und es sind wirklich alle so, dass sie auf dem Zahnfleisch gehen und sagen würden, wow, wenn wir nur irgendein Angebot kriegen von einer kommunistischen Partei, die uns anleitet, uns von den alten Herren zu befreien und eine bessere Herrschaft irgendwie an der mitzuwirken. Und ja, da sind wir wirklich voll dabei, da sind wir alle im Boot oder zumindest einige, habe ich da das Gefühl, werden im Boot sein. Und ja, wer nicht dabei ist, der kriegt auch keine Macht zugeteilt, ne? Wer nichts macht. So, und so können wir das machen. Und ich habe einfach das Gefühl, wir haben wahnsinnig viele Rohstoffe, menschliche Rohstoffe da in den Fabriken, in den Familien, in allen Häusern und Gebäuden. Ich einfach dieses Gefühl, ja, die meisten sind verblödet, aber es gibt doch noch einige oder ja, wenige, die sich vielleicht ihrer eigenen Verblödetheit klar werden und denen klar wird, nun gut, wir müssen wir müssen da was dem irgendwie abhelfen, ne? Das, wir können uns nicht darin einrichten, in dieser Schwäche und uns auch noch daran laben, dass wir so schwach sind und einfach nur auf die Herrscher schimpfen und sagen, wow, das ist der böse Scholz und die bösen Mächtigen oder die Kapitalisten, die der böse Merz, der da bei BlackRock die Profite einfährt. Nee, sondern der sieht jetzt ganz schön schwach aus, du dummer Scheißdreck, Scheiß-CDU-konservativer Merz. Du bist einfach sowas von mir unterlegen. Also wenn wir eine Debatte hätten, eins gegen eins, dann würde ich dich sowas von fertig machen, dass du wirklich nur noch winseln würdest und wahrscheinlich nach einer halben Stunde aus dem Studio rennen würdest und ja, dass das Publikum verdattert zurückbleiben würde. Was das bitte gerade war, dass da ein erwachsener Mensch mit Tränen in den Augen aus dem Fernsehstudium rennt. Und ja, so wäre es dann. Und dann hätte ich auch ein bisschen Mitleid, aber wäre ganz gut für die Nation, dann das mal klargestellt zu haben, was für Idioten das sind eigentlich in der CDU und diesen anderen Parteien. Und ja, also das können wir so machen. Und gut, jetzt, aber was können wir jetzt noch machen? Um mich aufzuputschen, kann ich vielleicht ein Lied spielen. Denn ich will noch nicht enden. Ich will es hier ganz klar krachen lassen. Bis zum Schluss und auch bis darüber hinaus und bis es zu spät ist. Oder ich bin nicht klein zu kriegen heute, vor allem nicht. Der Mauerfall, den können wir so einordnen. Es ist die Sehnsucht nach dem Schmutz, nach der Trägheit. Und man denkt sich, ja, dann ist es wohl so. Wir verraten den Sozialismus, wir biedern uns dem Kapitalismus an, bieten uns an und ja, wir werden mal schauen, wie wir profitieren. Aber ja, so ist es grundmenschlich. Ne? Das ist auch kein Charakter vieler von diesen Menschen, die damals beteiligt waren an der Konterrevolution. Die ganzen Künstler, Wissenschaftler, Parteimitglieder. Und das ist irgendwie auch grundmenschlich, so wie auch ich bin, mich nur in meinem eigenen Schmutz suhle und denke, was bin ich für ein schwacher, dummer Mensch. Und damals war es halt auch so, auch durch die Schuld von Honecker, seine Regentschaft war nicht so, dass sie eine wirklich sozialistische Verbesserung, eine wirklich Weiterentwicklung des Sozialismus vermocht hätte, aber in manchen historischen Situationen muss man sich halt mal damit zufrieden geben. Dummes Volk. Und nicht immer wieder so das Unmögliche verlangen und die Limitierung nicht einsehen. Gell? Ja, aber ich suche hier nur kurz nach einem Lied, ein Momentchen, und das werde ich dann spielen, um dann zu schauen, ob ich danach noch weitermachen kann. Hatte ich dieses Freedom schon mal gespielt? Aus Django Unchained, glaube ich, hatte ich das gespielt und gesagt, ja, Freedom. In China können wir es suchen. Jetzt passt nochmal Crow, genau. Crow, ich war ja sowieso viele Lieder von Crow, kann ich hier sagen. Hi Kids heißt ein Lied, Hi Kids, ich bin Carlo. Aber das Lied, das ich jetzt spiele, ist auch etwas bekannter. Ist bekannt und ist ein Cover, was manche Leute nicht so feiern, diese Mashups oder ja, Covers von anderen Liedern, aber es ist ja auch grundsozialistisch, dass man was das Arbeitsprodukt von anderen nimmt und das verarbeitet und das irgendwie bearbeitet und verändert. Und so dieses Lied jetzt, kein Benz von Crow. Yo. Kein Benz.
Ich hab keinen Benz vor der Tür.
Moment mal, Leute, was ist das für eine Scheißqualität? Crow, kein Benz, what the... Jo, nochmal kurz hier neu das Lied machen. Aber ja, ich schneide das vielleicht nachher auch raus. Normal mache ich Pause während dem Aufnehmen, aber jetzt dachte ich, why not, das einfach auch hier so mit aufnehmen. So, Crow, kein Benz, hier, 14 Millionen Views, das wird doch wohl immer eine gute Qualität. So. High Quality, ja, 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 komm, komm, zeig's uns. Fahr dein Karren vor, dein Porsche oder Benz oder, ja, Mann, komm, komm, Massenproduktion.
Ich hab keinen Benz vor der Tür, kein Fenster und Bier, doch ich spür irgendwann wird es anders. Meine Sicht funktioniert, hab ich keinen Grund zur Sorge. Und mach es einfach von vorne. Ich hab keinen Benz vor der Tür, kein Sens für ein Bier. Doch
da,
ich
spür
irgendwann
das ist
anders. Wenn es nicht funktioniert, hab ich keinen Grund zur Sorge.
Und mach es einfach von vorne.
Ich hab keinen Benz vor der Tür, kein Sens für ein Bier. Doch ich spür irgendwann wird es anders.
Was die Menschheit nicht braucht, niemand weiß, was es ist.
So mit nem Konto in der Schweiz mach ich Urlaub auf Hawaii und überlaufe wieder heim. Kauf mir ständig neue Nike, scheiß auf den Preis,
Hauptsache weiß.
Und ich bemerk, dieser Traum mir vorbei. Wache auf, bin daheim und mir fällt wieder ein. Ich hab keinen Bett vor der Tür, kein Cent für Bier. Doch ich spür, irgendwann wird es anders. Wenn es nicht funktioniert, hab ich keinen Grund zur Sorge. Und mach es einfach von vorne. Ziemlich teuren Bell, das so scheiß mal auf Erde, man, ich wohne euer. Und ich will, dass jeder Goldleser ohne seine Kronleser sieht. Roadshirt und der Queen, Cheezal Bro ist der Beste, den es gibt. Denn ich hab noch mehr Haus als die Texte von Gen Z. Der Weg ist noch weit, aber bis ich es gepackt hab, scheiß ich auf Benz und fahr weiterhin. Ich hab keinen Benz vor der Tür, kein Cent für ein Bier.
Doch ich spür, irgendwann wird es anders.
Funktioniert, hab ich keinen Grund zur Sorge. Mach es einfach von vorne. Okay, ich schreib dir ein Lied, doch ich weiß, ich werd nie wirklich reich über iTunes, Likes oder Beats. Also scheiß auf Musik,
denn die erste Million mache ich mit einem High zu zufrieden.
Jetzt willst du gerne wissen, was das ist, doch ich darf nichts verraten, denn die Formel kenne ich. Mein ganzes Spaß ist dann auf der Karte. Bemerkt, dass die Scheiße schon lang auf dem Markt ist.
Toll.
Ich hab keinen Benz vor der Tür, kein Cent für ein Bier. Doch ich spür, irgendwann wird es anders. Wenn es nicht funktioniert, hab ich keinen Grund zur Sorge. Und mach es einfach von vorne. Ich hab keinen Benz vor der Tür, kein Cent für ein Bier. Doch ich spür, irgendwann wird es anders. Wenn es nicht funktioniert, hab ich keinen Grund zur Sorge. Dann probier ich's eben morgen.
Morgen? Revolution, ja man, probieren wir's. Jo, ha. Kommt dann, packt an! Ans Steuer! Puh, Leute, das war ja geil, das war ja aufregend, das war ja aufwühlend und ich weiß es nicht, bin ich überhaupt auf Sendung? Ja, ich bin auf Sendung. So, liebe Leute, ja, also das ist ein kurzes und knackiges Lied und pusht einen wirklich auf, macht einen wach. Und ja, ich glaube, ich habe alles ausgedrückt von gestern. War vielleicht schade, dass ich da nicht offiziell auf Sendung war gestern Abend, als ich so diese Angst spürte vor dem anstehenden Termin vor Ort beim großen Kunden, beim allmächtigen Kunden, vor dem ich stramm stehe. Und ja, diese ganze Nervosität habe ich da rausgelassen in dieser privaten Aufnahme. Und dann aber auch wiederum einen Teil der Aufnahme verloren, verpasst, was so tragisch war. Wiederum wie in Folge 114 hatte ich dann 20 Minuten oder eine halbe Stunde geredet und irgendwie die Aufnahme war unterbrochen. Und das hat mir gestern so in den Magen gestochen, weil das war alles so wichtig, dachte ich. Und das ist wirklich meine Aussage und ich wollte das ganz klarstellen, hier für die Historie auch einordnen, dass das mein Lenin-Moment ist, ja. Mein Lenin-Moment, wo ich sage, nee, also jetzt sehe ich, ich werde nicht anders fertig mit dem Kapitalismus. Wir können es nicht auf legalen Wege versuchen, wir können nicht irgendwie appellieren, plädieren an die Gerichte, an die, was auch immer, Bundestage. Nee, wir müssen auf einem ganz anderen Weg versuchen. Und aber ja, das haben wir jetzt alles ausgedrückt und ich habe wirklich alles gesagt, aber will natürlich noch nicht aufhören. Und was wir also machen können, genau, es gibt sehr gute Texte, aber ein Text sticht heraus und das ist Macron. Und ja, ich glaube, den werde ich dann einfach mal vorlesen. Wobei, welchen Teil? Machen wir es nicht zu lang, liebe Leute, wir müssen auch bald aufhören, aber diesen Text, genau, das ist heute ein besonderer Tag, ein Feiertag für mich. Und ja, aus dieser Podcast-Geschichte, jetzt nicht wegen den historischen Daten, sondern wegen diesem letztjährigen, ja, Auftakt, da habe ich die neue Saison eröffnet. Und so auch dieses Jahr will ich mir also dieses Ziel setzen. 100 Folgen im Jahr sind, glaube ich, realistisch und gut. Und generell wären es ja sowieso mehr, wenn ich in dem Rhythmus bleibe der letzten Monate. Aber das ist vielleicht auch zu viel, sich so viel zu zumuten. Ich glaube, ich will in dem Rhythmus wirklich bleiben von 100 Folgen pro Jahr. Und das ist ganz gut. Und will jetzt euch nochmal einstimmen, mit was ihr dann auch zu rechnen habt in diesem nächsten Jahr. Meine literarischen Ergüsse und Versuche werden sich weiter durchziehen. Und dieses eine Werk ist mir im Moment ganz wichtig. Und es hat mit der Zeitgeschichte, mit der Ukraine zu tun, und aber vor allem mit dem extrem handsome französischen Präsidenten Macron. Ja, ich finde kein anderes Wort, das soll man sagen. Er ist einfach einzigartig. Er ist ein Stern, der strahlt. Und er ist souverän und ja, sticht heraus. Er ist agil. Ah, da kann man es glaube ich sagen. Ja. So ist Macron. Und es gibt zwei Stellen, die ich jetzt vorlesen könnte. Nicht die neuesten geschriebenen, da will ich auch noch was zurückhalten, ganz klar. Ja, ich glaube, ich lese einfach dieses allererste vor, was ich in diesem Text geschrieben hatte. Und ich wurde da so inspiriert von einem wunderbaren künstlerischen Werk, nämlich bei Matthias Bröckes in seinem Blog kam das vor. Auch eine Art Fanfiction oder Fanart jetzt in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Und das ist ein Bild, das ich hoffentlich verlinken kann, wenn ich dran denke. Und es ist wirklich perfektionistisch gestaltet, dieses Bild ausgemalt. Und da sitzt also Macron. Aber Macron hat eine besondere Stellung in diesem Bild. Denn es ist dort ein Raum voller Politiker. Biden und von der Leyen stehen ganz im Hintergrund und amüsieren sich da gut. Boris Johnson hat ein Bier in der Hand. Die sind da eher so am Daddeln im Hintergrund, machen Witze. Der alte Ober Biden weiß wahrscheinlich nicht mal, wo er ist. Und im Vordergrund sind aber eher die tougheren Männer und haben da SS- oder Wehrmachtsuniformen an. Also Nazi-Uniformen haben alle diese Politiker an, die im Hauptsache im Politiker aus diesem kollektiven weißen Westen sind. Auch Olaf Scholz ist da, aber macht eine düstere Miene. Der scheint eher weniger zu sagen zu haben. Aber Macron hat sehr viel zu sagen. Und Macron ist nämlich der einzige Schaffende in diesem Bild. Er ist der einzige, der zum Telefonhörer greift. Und er telefoniert da gerade so verbissen und angespannt und scheint da wirklich in ein Gespräch vielleicht mit Putin verwickelt zu sein und da was zu verhandeln. Und er wird aber im gleichen Moment bedroht, nämlich von Medvedev. Und Medvedev ist nicht in Nazi-Uniform da, sondern in schwarzer Lederjacke. Und er hat einen Kalaschnikow oder ein Gewehr und richtet es auf Macron und bedroht ihn. Und Macron ist dann am Telefonieren. Und ja, die anderen sind da einfach irgendwie, stehen irgendwie nur dumm rum, trinken irgendwas. Und ja, so ist diese Szenerie. Und das ist also ein Bild wie aus dem SS-Führungsquartier. Und das hat mich so gepampert, als ich das gesehen habe. Das ist ein wahnsinniges Bild und hat mich dann inspiriert. Es hat nicht direkt was zu tun mit diesem Text. Wir werden sehen, wohin sich das entwickelt. Aber dieses Bild ist der Wahnsinn. Und so kann jeder ja beitragen, wie beim Kommunismus. Es ist das freie Produzieren. Der Künstler ist schon der kleine Kommunist, weil er immer dieses Bedürfnis hat, der Menschheit ein Geschenk zurückzugeben. Einfach das auszudrücken, was er kann, was er gelernt hat, was seine Fertigkeiten sind. Und die will er zum Wohle der Menschheit einsetzen und die Schönheit mehren und sogar das Verständnis über politische, historische Situationen. Und das hat mir dieses Bild auf jeden Fall eingebracht, dieses Verständnis, ja, nämlich diese Frage der Komplizität, inwieweit könnten Russen und Westler hinter den Kulissen vielleicht auch schon die ganze Zeit so Komplizen sein oder zumindest gewisse Absprachen geben und man sagt so, ja gut, wir verhängen diese Sanktionen, warum? Gut, wir machen es halt wegen unseren Interessen, wegen der Bourgeoisie und den geopolitischen Interessen, aber ja, also wir wissen ja, heute auch ihr Russen, ihr habt uns auch irgendwie in der Hand, könnt uns bedrohen, ne, mit dem Gas. Und also wir wissen schon, dass wir irgendwie immer eine Verhandlung brauchen. Jetzt im Moment heißt es ja, die Verhandlungen sollen beginnen oder eventuell schon im Gang sein zwischen Ukraine, Russland und USA. Was da dran ist, weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen. Aber das wäre natürlich wünschenswert. Aber in meinem Roman, da werden wir noch nicht so leicht zu Verhandlungen kommen. Beziehungsweise jetzt hören wir uns einfach an. Eine Unterredung zwischen Macron und Scholz. Also ja, lasst euch davon nicht irritieren. Der Westen, der ist ein Nazi-Westen, ja, und das gefällt mir natürlich so an diesem Bild. Aber in meinem Roman hier drücke ich es nicht so aus, dass die jetzt offene Nazis sind oder so, sondern will ich wirklich ein getreues Abbild der Wirklichkeit geben und sagen, was ist es, was die Politiker treibt oder wie blicken die aufs niedere Volk herab. Nun gut, lesen wir einfach diesen Text und dann ist dann auch aber wirklich gut. Das sind jetzt zwei Seiten und ja. Die Westeuropäer sind ja ganz zufrieden mit ihren Regierungen. Besser gesagt, die Westmenschen. Diejenigen, die dem edlen Westen angehören. Der spiegelbildlichen Reflexion des edlen Wilden, den unsere kolonialisierenden Vorfahren zu erblicken meinten. Große Regierungschefs drehen ihr eigenes Rad. Medienfachleute entkoppeln die apathische Bevölkerung vom wirklichen Geschehen der politischen Ebene, welches lediglich die Funktion hat, den räuberisch akkumulierten ökonomischen Reichtum zu verwalten und in den Händen derjenigen zu belassen, die von den Großtaten unserer Vorfahren profitieren. Macron und Scholz kommen auf einer geheimen Konferenz im Schwarzwald zusammen. Sie müssen besprechen, wie es in der Ukraine weitergeht. Nach dem desolaten Ende der Corona-Herrschaft, die das Zerbröseln der bisherigen Medienmacht ankündigte, müssen sie auf ein neues Pferd setzen, das die massenhafte Bespaßung der arbeitenden Bevölkerung bewerkstelligt. Macron ist ganz Feuer und Flamme. Er brilliert rhetorisch, während er beim Abendessen Olaf Scholz von den neuesten Plänen des ukrainischen Präsidenten berichtet, der allerlei Befestigungen und Bunker im Donbass hatte errichten lassen und nun nur noch ein paar Sprengfallen verlegen wollte. Genial, Olaf. Wenn dieses Minennetz erstmal völlig ausgelegt ist, werden die Russen kein Durchkommen mehr haben, falls sie sich überhaupt trauen, anzugreifen, diese Weicheier. Emanuel, bitte rede nicht so bellizistisch. Das ist nicht gut fürs Image. Du weißt nie, was für ein Mikrofon mitlaufen könnte. Olaf, wir haben das ganze Hotel für uns allein gemietet und den Ort abgeriegelt. Was genau ist deine Sorge? Das Personal, man darf niemandem vertrauen, jetzt weniger denn je. Verdammt, ich habe 25 Jahre gewartet, um endlich in diese Machtposition zu kommen. Die wird mir jetzt keiner mehr nehmen. Willst du dich so oft wiederwählen lassen wie Putin oder Merkel? Junge, das hältst du nicht durch. Glaub mir, die französische Konstitution ist in diesem Punkt exzellent, auch um einen vor dem eigenen Ehrgeiz zu schützen. Die Welt läuft doch auch ohne uns weiter. Stimmt, aber zurück zum Donbass. Dieser Selenskyj hatte doch jetzt jahrelang Zeit, seine Befestigungen aufzubauen. Was genau ist sein Problem? Die Operation Höhle des Bären läuft doch schon an. Die Briten sind auf Hochtouren dabei, durch Gerüchte und Infiltrationen eine russische Invasion zu provozieren. Was treiben diese faulen Ukrainer seit 8 Jahren? Wir haben denen doch von Anfang an klar gemacht, Donetsk ist verloren, aber weiter nach Westen dürfen die Russen keinen Millimeter kommen. Hier müssen wir einen Abnutzungskampf führen, indem wir die Russen aufreiben und endgültig schwächen. Dann reiten wir gemeinsam nach Moskau, schaffen das, was Franzosen und Deutsche einzeln nicht erreichen konnten. Oh la la, mon cher Olaf, jetzt gehst du mir etwas zu weit, das muss ich dir ganz klar sagen. Napoleon und Hitler, das ist keine gute Kombination. Also, der Plan. Ja, an dem gilt es festzuhalten. Russland schwächen, Putin stürzen, möglichst viele russische Verluste an Truppen, Material und Wirtschaftskraft provozieren. Aber doch nicht selbst mit unseren Armeen nach Moskau reiten. Diesen Weg haben wir doch schon vor Jahrzehnten aufgegeben. Was glaubst du, war es etwa ein Fehler, dass Schröder und Chirac nicht mit in den Irak gezogen sind? Nein, denn wir können unsere Macht über den Globus viel effektiver mit Hilfe unserer potenten Konzerne und Kontrolle der Finanzströme ausüben und so unwillige Regierungen unter Druck setzen. Dazu noch Militär einsetzen wäre Verschwendung. Es bringt uns nichts, im Irak zu stehen. Was war dann 2011 mit Libyen? Details, partikulare Konzerninteressen und die Sicherung der Nachschubwege für die französische Industrie haben das erforderlich gemacht. Lass die Amis nur machen, sag ich dir. Wir verausgaben uns nicht. Und wenn der Yankee sich mal übernimmt, sind wir zur Stelle, um Beute zu machen und Profite rauszuschlagen. Nun ja, dann weiß ich aber nicht, was wir bei dieser Mission Bärenhöhle zu gewinnen haben. Olaf, sieh das Ganze entspannt. Vielleicht nichts, vielleicht etwas. Lass die Russen und Ukrainer sich aufreiben. Das ist fürs Weltganze, für die Ökonomie nur gut. Die Gaspreise sind schon am Steigen seit Herbst. Das ist, weil alle Spekulanten wohl ihre Geheimkanäle in die Verteidigungsministerien und Geheimdienste haben und von der geplanten Eskalation an der Ostfront Wind bekommen haben. Wir müssen höllisch aufpassen, dass wir unser Framing noch gut durch die Medien und in die Hirne der Bevölkerung buxiert bekommen. Oder befördert bekommen. Denn wer soll uns noch glauben, bei einem Krieg, von dem Spekulanten schon Monate vorher wussten? Wir müssen Putin jetzt wirklich zum Durchdrehen kriegen. Er muss einmarschieren, koste es, was es wolle. Aber wie können wir ihn weiter unter Druck setzen? Ich war ja schon letztens dort und habe meinen PCR-Test verweigert, weil ich den Russen nicht traue. Die vergiften alles und jagen ihre Dissidenten quer durch Europa, wie diesen, wer war das noch? Das war auch nur ein False Flag von unseren Diensten. Aber ja, Olaf, ich verstehe. Da müssen wir ansetzen. Putin demütigen. Wir sollten verkünden, die Russen könnten heute nicht mal mehr guten Wodka machen. Sie sind völlig degeneriert. Irgend sowas müssen wir lancieren. Das gefällt mir, schmunzelte Scholz angeregt und nippte von seinem Glas Rotwein. Aber warte, ist das nicht ein bisschen rassistisch? Rassistisch, nationalistisch, das ist Putin. Wir hier haben eine deliberative Demokratie, mein Lieber. Deshalb sitzen wir hier und bedenken alle Optionen und nehmen die Interessen des Volkes mit in unsere Planspiele auf. Das ist die liberale Demokratie at its best. Stimmt, ächzte Scholz erleichtert. Du, mir wird das alles aber ein bisschen zu hoch. Der Wein ist mir in den Kopf gestiegen. Ich muss mich hinlegen, glaube ich. Ja, tu das. Die gewichtigen Dinge besprechen wir morgen. Wir müssen unsere G7-Konferenz vorbereiten, die Japsen mit ins Boot holen. Alle einschwören, es geht gegen den Russen. Der ist anders als wir. Wir werden unseren Wohlstand, unseren Zugang zu den Ressourcen der Welt gegen Russland sichern und sie von den Lustquellen abschneiden. Hervorragend, lallte Scholz, als er durch die Tür hinaus torkelte, den Arm zum nachlässigen Gruß hebend und die besorgten Blicke der Hotelpagen auf sich ziehend. Lasst ihn gehen, bellte Macron. Er ist der Herr Europas, der Beherrscher der stärksten ökonomischen Macht und er weiß wohl selbst, wann er über den Durst trinken will und wann nicht. Zurück auf die Posten, ihr Lakaien. Haltet an den Fenstern Ausschau, wir könnten bereits umzingelt sein, nuschelte Macron. Im gleichen Moment jedoch wurde er sich der Absurdität seiner Phrasen klar. Er hatte auch zu viel getrunken. Langsam griff er in sein Jackett und beförderte seine Geheimwaffe zutage. Eine Kapsel reines MDMA. Das würde ihn heute Nacht fliegen lassen. Es gab viel zu tun mit Selenskyj, seinem Zechkumpan, der unter Opium- und Kokainbergen mit ihm die Nächte durchgemacht hatte, als sie den groben Plan zur Umgehung der NATO und G7 ausbaldowerten. Mit ihm würde er jetzt einen Videocall aufsetzen. Die ersten zwei Stündchen ging es ums Koksen und um Nutten, aber dann würden sie schon zur Sache kommen und das neue Russland zerlegen. Ja, ich weiß gar nicht, ob diese Anfangszeit jetzt wirklich so gut war, liebe Leute. Mir schien es damals nur so. Und ich habe das geschrieben im Urlaub im Schwarzwald. Über diesen Feier, diesen Schandtag der deutschen Geschichte, den 3. Oktober. Da schrieb ich das damals. Und dieses Werk hat einiges Potenzial, habe ich das Gefühl. Ich muss mir noch Gedanken machen über die grundlegende Richtung und die Allianzen. Wie sind die Allianzen? Sind jetzt Macron und Zelensky scheinbar geeint hier? Aber ich muss hier eigentlich verraten, diese Allianz ist nicht von Dauer. Die beiden werden dann auch zu Kontrahenten. Und es ist dann eher eine Allianz, perspektivisch eher diese Allianz West versus Rest, die ich schon vorgezeichnet hatte damals in Folge 121. Diese Frage, warum kann die Restwelt unter Chinas Führung nicht einfach die Komplettblockade gegen den Westen verhängen und die einfach aushungern und sagen, ja, es muss so sein, liebe Bevölkerung dieser Weststaaten, wenn ihr eure Regierung nicht stützen wollt und ein sittlicheres Herrschaftssystem einführen wollt, dann müssen wir euch leider auch wirklich so behandeln. Und das ist grausam, aber es ist doch besser für uns, weil sonst geht die alte Grausamkeit ja immer weiter. Nun gut, und so ist dieses Werk gedacht, dass Frankreich nach und nach auf die Seite der Restwelt gezogen wird und der erste Überläuferstaat wird. Und ja, Macron dann also seine Allianz mit Putin und mit Xi bildet. Aber da will ich ja nicht vorgreifen. Und hier nur noch ein kleines Abschnittchen vorlesen, ja? Also, Macron spricht mit seinem Berater, Valuan, der ihm rät, auf Konfrontationskurs zu Deutschland und den USA zu gehen und sein Heil im Bündnis mit China zu suchen. China ist stabil. Die Kapitalbesitzer haben sich mit der kommunistischen Herrschaft arrangiert und wissen die Stabilität zu schätzen. Wenn wir mit China kooperieren, stehen uns blühende Chancen offen. Und das alles unter Ausschluss von Deutschland und Nordamerika. Den werden wir den chinesischen Markt wegschnappen und Zollverträge mit China unterzeichnen. Dann soll Deutschland mal schön auf Knien angekrochen kommen, dass wir überhaupt noch den europäischen Binnenmarkt beliefern. Oh nein, die Aussichten sind rosig. Wenden wir uns nach Osten. Sehr viel weiter weg als nach Deutschland. Knurrt Macron nachdenklich. Er schaut lustlos auf seinen Schreibtisch und kaut auf einer Seite seines Kiefers herum. Aber das kriege ich nicht durchgedrückt gegen die reaktionären Massen hierzulande. Die verlangen von mir, dass ich sie immer härter rannehme, ihnen links und rechts die Sozialleistungen wegkürze und alles auf deutsches Niveau zusammenstreiche. Ich muss liefern, verstehst du? Wir müssen Frankreich runterwirtschaften. So weit, bis wir beim deutschen Niveau ankommen. Und noch weiter runter. Dann müssen wir denen das Bündnis mit China eben als Ausbund der Rigidität und teutonischen Ordnungsliebe verkaufen. Schüren wir antideutsches Ressentiment, dann ist jedem klar, wir brauchen als Frankreich andere, verlässlichere Partner. Dann wird man den chinesischen Panda mit offenen Armen willkommen heißen. Wir bräuchten Austauschprogramme, nicht nur für Studenten, vor allem für die Arbeiter, ja auch für uns Politiker und in den Führungsebenen der Konzerne. Nun gut, soweit nur dieser Abschnitt und ich fand es einfach sehr treffend zu sagen, ja, Macron hat gar keine andere Wahl, diese neoliberalen Reformen, die ihm da auch immer wieder vorgeworfen werden, ja, was ist ein Politiker? Ein Politiker muss, kann nur das machen, was der Zweck seiner Herrschaft ist. Und Macron ist noch nicht mal durch die Bourgeoisie, sagt er hier, sondern durch die reaktionären Volksmassen, dieses reaktionäre Proletariat. Durch das ist er so gezwungen, Sozialleistungen zu kürzen und rechts und links und Frankreich einfach runterzuwirtschaften und dann auf deutsches Niveau. Und ja, was ist die Antwort darauf? Antideutsches Ressentiment, aber gleichzeitig mit dieser Bewunderung, teutonische Ordnungsliebe, dass man sagt, ja, die eigentlichen deutschen Werte, die waren ja schon das Richtige. Nur Deutschland ist heute so runtergewirtschaftet und degeneriert, dass wir nicht mehr mit denen arbeiten können. Aber es gibt andere Nationen, die noch eher die ursprünglichen teutonischen Werte der Arbeitsamkeit, Ordentlichkeit, Pünktlichkeit aufrechthalten. Und da müssen wir eben eher nach China schauen. Und ja, so kann man das irgendwie drehen und framen, glaube ich. Und Und jetzt beim Vorlesen fand ich es auch gar nicht mehr so genial. Aber ich will einfach nur sagen, ja, das mit den ansteigenden Gaspreisen seit letzten Herbst ist ja Fakt. Was ich auch schon im Podcast erwähnt hatte damals, Nummer 49 oder 48. Und ja, das mit den rassistischen Begriffen hier wie Japsen, natürlich schwierig, aber wollte ich einfach so ausdrücken, weil auf dieser Ebene kann dann doch irgendwie frei geredet werden zwischen den Regierungschefs. Und da ist das dieser Text hier einfach eine Art Mitschrift und Abschrift, die ein Protokoll dieser Austausche da auf höchster Regierungsebene. Und ja, das mit dem PCR-Test, den verweigern und den Dissidenten, dieser eine russische Geheimdienstmitarbeiter oder der dadurch radioaktives Material vergiftet wurde, das finde ich auch sehr witzig hier, dass Macron sagt, ja, das war ein false flag von uns. Und ja, man weiß es ja nicht, ne? Was weiß man schon heutzutage? Man ist grundrichtig beraten, zum Verschwörungsdenker zu werden heutzutage. Aber gut. Und ja, ich glaube, ich muss hier enden und kann aber doch sagen, dass ich nicht zufrieden bin, dass dieses anfängliche Feuer konnte ich nicht ganz halten, konnte ich nicht ganz über die Zeit bringen, weil es kann nicht über die ganze Länge gehen. Und das ist jetzt wirklich, also, oh, das kreide ich mir auch an. Aber man sollte ja nicht so lange in der eigenen Ohnmacht einrichten und sich die noch reproduzieren im Inneren. Deshalb gleich zum Schluss auch wiederum, wie mächtig ich bin. Und ja, vielleicht folgt daraus noch nichts heute oder auch nächstes Jahr. Aber wie bei Marx haben wir gesehen, es setzt schon mal was in Gang. Und jetzt sind schon einige Jahre vorbeigegangen seit seinem Tod. Aber er war eben auch so revolutionär drauf. Und viele heutigen emanzipativen Liberalen oder Pseudomarxisten sehen noch nicht mal das ein, begreifen noch nicht mal, was eigentlich Marx' politische Position war und dass sie mit Stalins Position 1:1 übereinstimmt. Und ja gut, manche sind halt so, aber andere sind ja klüger und so hoffe auch ich, also dass ich in der Zukunft wiederum richtig interpretiert werde, von einer kleinen gewissen Klasse jedenfalls. Das seid ihr, meine Hörer, ihr, die mich versteht, zumindest verstehen wollt. Ja, dafür bin ich euch dann schon mal dankbar. Und sage ich hier einfach dann ciao und tschüss, ciao. Und nein. Nein, einen Moment noch. Nein, das eine mit dem Faschismus ist Achtung. Genau, das habe ich nur gespürt, wo ich da rein bin und dieses Gelände oder generell. Aber so ist ja auch, meine ich, dieser Blick der südlichen Länder wie Brasilien oder der östlichen Länder wie der Ukraine, der unterentwickelten Länder nach Deutschland, nach Mittel- und Westeuropa, blicken sie dahin, das sind die Übermenschen. Und das ist auch diese Bewunderung, diese Achtung. Und ja, genau, das führt uns auch in Richtung des Faschismus. Das ist nur was man im Hinterkopf behalten sollte. Genau, je weiter dieser Abstand wird, desto heller glänzen wir hier. Und desto faschistischer glänzen wir. Also desto straffer und strammer stehen wir da und sagen einfach, jawohl, wow, da zittern einem die Knie. Und ja, ist normal, was man da macht. Also jetzt, da kann man eben nur sagen, den Leuten, die herkommen, wie die Ukrainer hier in die WG oder auch bei uns in der Firma, die hier herkommen und hier anfangen zu leben und zu arbeiten, denen sagen, nee, das ist hier das ganz falsche Regime und klar kann man mehr ökonomisch profitieren, aber das ist ganz verbrecherisch und wir können hier überhaupt keinen Respekt haben für diese Art und Weise der Herrschaft, wie sie hier besteht innerhalb der deutschen Grenzen. Und wir müssen wirklich spucken auf unsere Herrschenden und auf alle unsere deutschen Selbstgewissheiten. Und ja, so kann man es dir nur sagen und sagen, wow, also es ist die reine Gewaltherrschaft. So gewaltig, dass selbst noch der Arm bis in die Ukraine reinreicht und wir diese Länder entsiedeln. Und vielleicht ist es einfach eine Strategie der deutschen Bourgeoisie, um zu sagen, wir brauchen die Arbeitskräfte, der Nachwuchs fehlt. Ne? Deshalb jetzt machen wir da Krieg und lassen den ein paar Jahre laufen und dann ja, kommen ja genug Junge hierher migriert und das stopft dann die Lücken im Arbeitsmarkt und so weiter. Gut, aber das nur noch zum Schluss und damit muss ich jetzt mich wirklich verabschieden und sagen Schluss aus, Ende und Ende Gelände. Danke, Leute. Danke. Ciao, ciao.